Der Podcast und die Vereinte Volksbank. Wir fördern unsere Region und wünschen euch viel Spaß beim Zuhören.
Das ist ganz schön warm geworden, Jörg, mal wieder.
Es ist Sommer.
Und bei uns im Studio ist ja immer, ich sage immer, Schweißtemperaturen. Es ist, und man riecht es auch ein bisschen.
Fällt dir was auch an mir?
Du hast eine Mütze auf.
Warum?
Von Titleist.
Titleist. Was habe ich denn noch an?
Eine Brille, ein grünes T-Shirt.
Und eine kurze Hose.
Hast du?
Ich habe Urlaub.
Ah, du hast Urlaub. Die kurze Hose sehe ich aber nicht, weil du ja vor mir sitzt. Ja,
so guckst du mich an.
Ja, ich habe deine Waden gerade schon irgendwie bewundert. Kurz wollte ich dir nicht
cool, können. Ne?
Ja, du hast echt die stramme Waden.
Ich setze sie gleich ab, aber ich mache noch einmal so.
Umgedreht.
Marcel hat vorhin gesagt, dann sehe ich aus wie mein Sohn.
Ja, ist auch so.
Ja.
Für wen das jetzt ein Kompliment ist,
muss dein Sohn fragen. Lass uns im Räub stehen.
So, wir haben wieder eine gesperrte Brücke in Bottrop gehabt, aber die wird jetzt wahrscheinlich, also die Prosper-Straßenbrücke, die ist Never Ending Story. Das Lied werden wir heute wahrscheinlich einfach mal auf unsere Playlist packen.
Soll ich da sofort drauf eingehen oder gleich?
Ach, machen wir gleich. Erstmal Franz Haniel, bei Beginn die Abrissarbeiten. Der Bernd Tischler saß auf dem Bagger und hat so getan, als wenn er da auch was machen würde. Der Zoll war unterwegs, illegale Vapes überall in Bottrop. Wieder Großfahndung, ne? Es waren Idioten in der Boy unterwegs. Die haben da irgendwas gesprüht. Und, naja, heute duftet es richtig gut nach Kunst hier im Podcast, muss ich sagen.
Moderne.
Bevor das aber ist, trink erstmal einen Schluck, Jörg. Sag ich die Sponsoren und sei bis Volksbank fertig mit dem Schluck, ja? Du hast jetzt aus der Flasche jetzt getrunken, ne?
Das ist eine neue.
Ja, nicht das
stilles
gleich,
Wasser.
Nicht, dass du gleich unserem Gast das Wasser anbietest.
Stilles Wasser sind tief.
Ja. Die heutige Folge, die wird gesponsert von, und ich habe mir nichts aufgeschrieben, vom Reisedienst Fischer, dem Alpin Center Bottrop, dem Autos Meister Hoffmann und der Vereinten
Volksbank. Ich hatte mir auch nichts aufgeschrieben und wusste.
Wir alle lassen Bottrop beben, denn eins ist Fakt, das ist mein Leben. Da ist mein Leben. Hier komm ich her.
Bierchen bitte, der Podcast von, was sagst du ja, von wo bis wo wollen wir machen?
Von der Wellamer Mark bis zur Fernewaldstraße, von der Grafenmühle bis zur Prosperstraße.
Sehr schön. Heute,
ich habe mir nichts aufgeschrieben.
Folge 233 ist richtig?
Sauber.
Mit dem Jörg?
Und dem Piet.
Ja.
Weißt du, warum ich jetzt gestockt habe?
Nee.
Ich gucke gerade hier auf meine Mitschriften, da steht drüber Folge 232 Ramona.
Oh.
Ich habe vergessen, aber habe ich extra gemacht.
Ah,
sagen noch gar nicht,
willst du aber echt etwas. Wir machen die Folge nochmal von letztem Mal. Es ist ja jetzt gerade warm und es ist ja auch gerade Vollmond gewesen, ne?
Hab ich gar nicht mitgekriegt.
Ja, und kennst du Leute, die immer sagen, oh, ist Vollmond, ich kann so schlecht schlafen?
Ja.
Kannst du auch bei Vollmond schlecht schlafen?
Ich habe nicht mitgekriegt, also schlafe ich anscheinend gut.
Also ich habe einen kleinen Tipp für euch, für alle Leute, die bei Vollmond solche Weichheiten nicht schlafen können. Der Klaus Strehl hat einen Podcast. Und wenn ihr den reintut, dann seid ihr 0, nix.
Ernsthaft, hat er?
Nein, bist du verrückt.
Wie kann das sein?
Ihr seid ja 0, nix, seid ihr da weg im Traumland. Da bett ihr 3 Tage. Na komm, der Klaus ist ein guter.
Definitiv.
Aber reißerisch reden.
Ja gut, das liegt ja auch nicht eben.
Nein, definitiv nicht.
Aber die Prosperbrücke, jetzt mal ehrlich, ne? Also ja. Prosperstraßenbrücke. Ja. Ich fahre ja da auch hin. Das ist ja Weg zur Arbeit.
Ja.
Warum reißt man die nicht ab? Da ist da nur ein Radweg drüber, oder?
Keine Ahnung, ich hatte dafür einen Zug drüber.
Ich glaube nicht mehr. Das ist doch diese alte oder die alte Zugtrasse, die jetzt Radweg ist.
Da fährt kein Zug mehr drüber.
Ich glaube nicht.
Ja, dann reiß die doch weg morgen.
Weil ich habe dann auch gedacht, dann kannst du die doch wegreißen, dann machst du halt eine Abfahrt.
Ach, das doch. Rechts.
Ja, ich kann das ja nicht mehr. Ich bin aber halt im Urlaub.
Du hast Hammer und Meißel, einen kleinen Vorschlaghammer, so eine
Schraubendreher.
Und dann machst du
das. Ist ja bestimmt alles noch geschraubt.
Meinst du? Das kannst du alles nach und nach auseinanderbauen. Aber das stimmt, wenn die keinen Sinn mehr hat, dann weg damit mit dem Scheißding. Dann bleibt auch kein LKW. Oh, weißt du was, die ist weg und dann bleiben trotzdem darunter stecken, die LKW-Fahrer, die kriegen halt irgendwie hin.
Das ist ja mal eine Aufgabe,
die
mit der Brücke abzubauen. Wir haben ja zum 1.8. und 15.8. neue Azubis deutschlandweit.
Ja.
Das wäre doch eine Aufgabe für so Industriemechaniker, Elektriker.
Ach, baut die Brücke ab.
Elektriker machen die Beleuchtung weg, die Schlosser schweißen das irgendwie weg oder Schrauben weg. Dann haben wir Straßenbauer, die machen die Rampen.
Ja, organisiert einfach. Mir egal. Auch.
Gute Idee.
Ja, wir haben übrigens jetzt die Tickets für die Stadtrundfahrten und ihr werdet es nicht glauben, es gibt jetzt sogar schon die Termine für die 2 nächsten Stadtrundfahrten. Ich habe es aber nur einen im Kopf, nämlich am 13.09. ist nämlich eine Stadtrundfahrt, also morgen geht die Bergbaustadtrundfahrt, am 16. ist klar, aber am 13.09. ist die nach Kicheln. Und die Tickets, die kriegt ihr jetzt im Infopoint der Stadt Bottrop. Da könnt ihr die holen. Wir nehmen keine Reservierungen mehr an. Das heißt, wer zuerst kommt, der malt zuerst.
Ja, das der kauft zuerst.
Der kauft zuerst. Kosten da 20 Euro.
Das ist fair.
Ist fair für drei Stunden für Spaß. Drei Stunden. Ist das völlig in Ordnung.
Der Infopoint übrigens, das ist so eine neue Anlaufstelle für mich samstags. Ich finde den richtig klasse. Du triffst da permanent Menschen, mit denen du dich gut austauschen kannst. Da fehlt irgendwie eine Kaffeemaschine. Aber ansonsten ist das echt ziemlich cool, finde ich.
Kaffeemaschine ist ein Punkt. Müssen wir aufschreiben. Wir haben noch so ein Buch. Also Kaffeemaschine wäre wirklich gut.
Ja, weil das ist echt schön da.
Ist auch richtig schön da, Jörg, sagst du?
Die letzte
Woche. Warte, hältst du dich da wirklich gerne auf im Infopoint? Findest du richtig gut?
Ich habe Urlaub, ne? Ich riech mich gar nicht auf.
Nein, aber
findest du... Ich finde, habe ich gesagt, dass ich den gut finde?
Ja, also sitzt du da auch manchmal und quatscht mit denen und...
Nee, da ist ja keiner. Ich bin da hingelaufen, wie immer, bei dem schönen Wetter. Und weißt du, was mir heute fehlte vom Amtsgericht?
Warte. Ah, unsere Terrortruppe da.
Die sind weg.
Ja, vielleicht ist er freigelassen worden. Oder die haben die Gefängnisse abgeschafft.
Meinst du, da ist gar kein... Da habe ich natürlich nicht geguckt. Da ist wahrscheinlich gar kein Gefängnis mehr und ich habe da nicht gemerkt.
Genau.
Nee, schade, die sind weg. Also keine Musik mehr und keine lustigen Typen.
Ja. Dann ist er wahrscheinlich frei oder zum Tode verurteilt worden. Egal. Pass auf. Ich nochmal ganz kurz gehe ich auf das Bonusbierchen ein, der Podcast mit dem offenen Tisch.
Ja.
Die haben ebenfalls am 13.09. da ja ihr Sommerfest, Herbstfest, Entschuldigung. Es war, die sind, kümmern sich da um Bedürftige und da darf jeder hinkommen. Das finde ich halt eine super Sache. Ich grüße die auch nochmal und ganz ehrlich, wenn ihr ein Fahrrad habt oder Klamotten, die nehmen echt.
Ach auch?
Alles okay, möglich.
Ich dachte tatsächlich, dass ich habe Bonusbierchen noch nicht gehört, aber.
Nee, aber das ist wirklich gut.
Ich dachte, da gibt's nur Essen.
Die, nee, ist doch schön. Die machen das in den, glaube ich, in den Sommermonaten und Herbst und im Winter ist College dann dran. Also die geben sich da die Klinke in die Hand. Ja, ne? Und ich habe noch eine gute Nachricht für alle Obdachlosen. Mhm. 80% aller Unfälle passieren zu Hause. Also geht das. Seid ihr da raus.
Wunderbar. Soll ich sofort mit den Flachwitzen weitermachen?
Nein.
Einen darf ich aber,
hast
du? Ja klar, das ist meine Kategorie.
Flachwitz, Jörg?
Wie nennt man ein Einhorn mit zwei Hörnern?
Zwei Hörnern.
Stier.
Nee, es gibt keine schwarzen Einhörner. Falscher Witz.
Wie falscher Witz.
Einhörner sind weiß.
Aber den weißt du. Wie heißt ein Spanier ohne Auto?
Carlos.
Gut. Warum können Bienen so gut rechnen?
Summen.
Weil sie den ganzen Tag mit Summen beschäftigt sind.
Ja.
Du bist nicht so schlecht.
Ja, die sind auch echt berechenbar gewesen, die Witze, muss ich sagen.
Ich fange langsam an, warte nächste Woche. Nächste Woche
Spekulatius ja nicht, war bis jetzt der Beste, muss ich ganz ehrlich sagen.
Kann ich aber noch toppen. Komm weiter.
Okay. Ich war in Münster, Nightwash, 25 Jahre. Der Claudia war ich da. Es war super schön, die Veranstaltung. Die war vom Schloss in Münster, im Schlosspark.
Ah, vorne, da vorne, der ist super schön.
Geil. Ja. Hab auch wieder den Robert Allen da getroffen. Mhm. Cooler. Der war auch schon mal hier mit mir gemeinsam bei Comedy im Saal. Wir waren danach im Herakles einen trinken damals.
Bist blind rausgegangen nach dem
Besuch von dem. Genau. Ja, ist klar, ja. Und vorher, weil wir ein bisschen früher losgefahren sind, hatte ich die Gelegenheit, in Münster ein wenig shoppen zu gehen. Ich weiß, jetzt kommt wieder, geh Heimat shoppen, mach das woan, mach das hier vor Ort.
Hör genau zu.
Und dann habe ich Folgendes gemacht. Ich wollte eine Hose haben. Erstmal brauchte ich ein neues T-Shirt, weil ich habe gestunken wie ein Iltis, weil das auch schon wieder irgendwie da so 33 Grad
war. Zweite Weihnachtswäsche, ne?
Das zweite Weihnachtswäsche. Mhm. Dann habe ich mir da ein neues gekauft und weißt du, was das Allerschlimmste ist? Ich habe es völlig unterschätzt. Hitze, volle Stadt, Umkleidekabine, Hosen anprobieren.
Fürchterlich.
Oh Gott. Welcher Mann macht das denn gerne?
Keiner.
Ich brauche eine Hose, dann passte die erste nicht so
ich
richtig.
Ich weiß genau, was du meinst.
Die war zu groß, die eine war zu klein, die eine zückte hier, die eine zückte da, obwohl sie alle die gleiche Größe hatten. Und dann lief mir der Schweiß nur so
ich weiß, die Stirn ich weiß genau, was du meinst. Bei der zweiten Hose drehe ich durch, da sage ich Feierabend, ich bin hier raus.
Und das Geile ist, deine Perle, die schmeißt ja auch immer neue Sachen dann in die Umkleidekabine. Probier das nochmal an. Weißt du, so, nein, hör auf jetzt damit, ne? Und dann wirft ihr dir Sachen da rein, die du sowieso gar nicht anziehen wollen würdest.
Ja gut, da gibt's ja einen Trick. Das ist bei mir genauso. Tanja schmeißt mir Klamotten rein, ich warte zwei Minuten und sag, und bin ich nicht reingekommen. Fertig, aber probier's dir gar nicht an.
Aber weißt du, was das Allerbeste ist? Die wollen ja dann immer, dass du rauskommst und dir präsentierst.
Ja, aber wenn du nicht reinkommst, raus
nee, pass auf, die wollen die ja.
Ja, also ja
bei
klar,
mir ist
ja,
das
ja
zumindest so, ne?
Ja.
Wenn ich dann aber rauskomme und in meiner
dann nicht passt, ne?
Dann ist die weg. Die ist ganz woanders.
Und dann guckst du im Laden und alles grinst und du stehst da wie jeder Mann steht da wie so ein Depp.
Und ich guck so, hä, wo ist die denn jetzt? Das ist aber jedes Mal, wenn ich in ein Geschäft reingehe, Jörg, jedes Mal. Sagen wir mal so, beim Reingehen, okay, beim Rausgehen, dann denke ich so, jetzt haben wir es ja, ne? Wir sind ja schon viermal hier vorbeigelaufen, ne? Und dann rede ich mit der. Letztes Mal habe ich einen anderen Mann an der Hand genommen, weil ich dachte, die ist das. Die ist dann wieder weg.
Ja, klar.
Die schaffen das auch. Die spawnen dann irgendwo bei den Schuhen, bei den Taschen, beim Parfüm.
Ich finde das ganz schlimm.
Und ich habe schon gesagt, du, ich muss irgendwie da so einen Pfeil auf den Kopf setzen, damit ich die immer sehe. Das ist echt.
So eine LED.
Nein, aber die, Frauen haben das drauf, bei Einkäufen einfach zu verschwinden.
Aber du warst erfolgreich. Ein T-Shirt, eine Hose.
Genau, ein T-Shirt, eine Hose.
Der Rest wird in Bottrop gekauft, mein Freund.
Ja, bei Sinn, selbstverständlich. Tanja, ich komme bald.
Gut, okay. Geht doch.
Ich habe Facebook aufgemacht, ja, für uns. Aber nur ganz kurz, also ganz kurz und knackig.
Darf ich dir eine Frage stellen, bevor du weitermachst? Du bist ja so ein Social-Media-Typ, ich ja weniger, ne? Ich hatte auch Facebook aufgemacht. Und wenn du in bestimmten Gruppen bist, schreiben Leute Beiträge da rein und die kriegen Punkte.
Punkte?
Hast du das schon mal gesehen? Bock auf Bottrop, weil wir lieben Bottrop.
Ja, ja, du bist dann irgendwann Top-Fan und so.
Ja, aber mit Punkten.
Ja, wie viel führst du? 3-1?
Ich habe keine Ahnung, ich habe keinen Punkt, ich will auch keinen Punkt. Ich schreibe ja da auch nichts rein, ich lese ja nur.
Da reichen die in Flensburg bei dir.
Ja, genau.
Hast du einen in Flensburg?
Die müssten weg sein.
Ich
habe ja vor 2 Jahren mal einen Monat die Fleppe weg gehabt.
War der echt?
Ja, ja, klar.
Besoffen.
130 Baustelle.
Besoffen.
Nee. Das mache ich nicht. Da bin ich zu seriös.
130 für. Baustelle. Ja, ich habe schneller als du
denkst. Ich bin die Strecke täglich gefahren, wirklich. Ne? Und dann bist du so gedanklich irgendwie unterwegs und weißt genau, da ist 80 und Tempomat auf 130. Und als ich das, aber was ich dann konsequenterweise gemacht habe, war.
Die Lichthupe auf der linken Spur.
Der hat mich geblitzt und ich denke, Cordus, bist du bescheuert? Was machst du da? Habe mein Handy genommen und habe erstmal gegoogelt, was mich das wohl kostet. Denk, wenn sie sich jetzt erwischen mit dem Handy, ist das auch egal.
Ach, im Auto hast du
ja, ja, klar, natürlich, ich habe ein Tempomat.
Bei 130.
Ich durfte dann wieder 130 fahren. Und das kam dann auch, ich glaube, waren 3 Punkte. Ich weiß, 2-3 Jahre bis das her. Ich glaube, sind die dann weg?
Du baust, glaube ich, in 1 oder 2 Jahren baust du, glaube ich, so Punkte ab.
Also ja, dann sind die vielleicht auch weg.
Ich hatte dann einmal, da bin ich von Düsseldorf, glaube ich, nach Hause gefahren. Da habe ich mich, sagen wir mal, sehr hart diskutiert mit meiner Beifahrerin. Dann standen da immer die Schilder. Achtung, Radarkontrolle.
Oh.
Und ich habe das nicht, war 80, ne? Nee, 100 war da, 100. Achtung, Radarkontrolle. Achtung, kommt gleich wirklich Radarkontrolle. Nächstes Schild, Achtung, wenn Sie jetzt wirklich, Sie müssen ein Vollidiot sein. Und dann wurde ich halt geblitzt mit 139, ein km/h-Pünktchen an der Fleppe weg vorbei. Auf der Autobahn darf man 39.
Da gibt es ja 2 Dinge, die sind ja fair. Ich habe da den in der Weihnachtszeit gemacht. Ich hatte Urlaub und dann konnte ich den Führerschein kurz vor Heiligabend abgeben. Da brauchte ich kein Auto bis Neujahr, hatte Urlaub und dann kann man halt gut überbrücken. Aber zu der Story mit dem Achtung Radarkontrolle, das werde ich nie vergessen. Als ich junger Mensch angefangen habe, an verschiedenen Standorten zu arbeiten, ist mein Meister mit mir durch Oberhausen gefahren, der Oberhausener war, und sagte immer, wenn du dann hierher fährst, pass auf, da blitzen die. Wenn du hier fährst, da kann ein Blitzer stehen. Wenn du hier stehst und dann fuhr der noch eine Viertelstunde und macht das, ich sage, und Horst, wenn du hierher fährst, wirst du geblitzt.
Ist er geblitzt worden?
Ja. Den Standort kannte der auch nicht.
Ja, gut. Horst hieß der.
Horst.
Horst war auch so ein Meistername, ne? Ja. Meiner hieß Helmut.
Passt.
Horst und Helmut.
Horst ey. Und Helmut.
Das ist ein guter Folgentitel. Na komm, bei Facebook nur ganz schnell. Gina Otti hat gefragt, wo kann man in Bottrop gut essen gehen? Du kannst dir ungefähr vorstellen, da wurde jedes Restaurant und jeder Imbiss einmal genannt. Jetzt ist sie genauso schlau wie vorher.
Aber ich würde empfehlen, vielleicht die neue Gyoza-Bar auf der Kichelner Straße.
Warte, welch?
Gyoza-Bar.
Was ist eine Gyoza?
Das ist hier unten an der kleinen Kichelner Straße, wo früher diese Pommesbude am Rathaus war. Die haben ja in den letzten 4 Jahren, glaube ich, 10-mal gewechselt.
Ach, hier vorne.
Und die heißt jetzt Gyoza-Bar. Und ich konnte da nichts mit anfangen. Bin extra gerade dran vorbeigelaufen, weil ich mal gucke, ist ein Japaner oder ein Asiate?
Ah, jetzt hätte ich wollte ich raten.
Ach so, Entschuldigung.
Ist das ein Japaner?
Ein Asiate.
Da ist einer.
Sieht ganz nett aus.
Ey, da habe ich letztes Mal ein lustiges Reel gesehen, wo wir jetzt gerade bei Asiaten sind. Ne?
Mhm.
Da ist einer im Tesla gefahren, so ein Asiate. Und der Tesla hat die ganze Zeit gesagt, bitte aufwachen, bitte aufwachen. Das war ja. Sehr lustig. Ja, komm. Die Delila hat ein faules Ei gekauft.
Mit rein.
Und hat dann aufgemacht, hat total gestunken.
Bei mir steht ein kaputtes Ei mit 53 Kommentaren.
Ey, war wirklich, ne? Die hat ein Ei gekauft.
Ja, aber das passiert doch.
Hast du schon mal so ein richtig faules Ei? Also ich hatte das zweimal die Begegnung. Einmal, mein Bruder hat es im Tornister vergessen.
Oh.
Über die Osterfeiertage. Da war der
aber Ostern passt das ja. Das
ja, ist da, war, aber, da war der Scout aber im Arsch. Da hat der Mertesacker damals an der Konradschule, hat den da, hier habt ihr alle eure Eier. Mein Bruder hat den Ranzen sofort in den Schrank. Und irgendwann roch er in unserem Zimmer, als wenn wir unseren Opa da im Schrank hätten. Aber nein, es war nur das Ei. Und einmal habe ich ein Ei gehabt, ein gekochtes. Und da war, als ich das aufgemacht habe.
Küken drin.
Ja, aber ich hatte schon, ja, das Problem war, ich hatte schon die Hälfte aufgegessen, bis es langsam adrig war und das Schnäbelchen mich so angeguckt hat.
Das Schnäbelchen hat geguckt?
Da konnte ich 2-3 Tage keine Eier mehr essen.
Kann ich mir vorstellen. Ich wüsste gar nicht, ob überhaupt nochmal Eier essen würde.
Das war so adrig durchzogen. Das war
ja, aber die Kernfrage war ja dann, die Diskussion ging ja dahin, ist das jetzt der Discounter schuld und kann ich den herstellen? Ich meine, du findest das Huhn ja nicht, das Ei gelegt, da kannst du ja nicht mehr fragen. Also das passiert, ist doch, unglücklich. Und
kannst du ausmachen.
Einer hat vernünftig geantwortet, der sagt, das kann passieren, dass wenn die Schale so ein bisschen angeritzt ist, dass da Luft dran kommt und dann ist es so. Unangenehm, aber gut. Habe ich auch gehört.
Und der letzte war, oder da hat André Müller losgetreten, der wollte natürlich wissen, ob es irgendwo Wahlprogramme der Parteien gibt und dann ist die Hölle losgebrochen.
Ist eh egal, alles ja. Scheiße.
Aber hatte er in der Frage selber auch irgendwie schon, er hat ja gesagt, wo kann man die Wahlprogramme nachlesen, um zu wissen, was die Parteien dann eh nicht machen. Also das war alles schon so negativ.
Ja,
und
ja.
In seinem Logo auch.
Ey, du weißt schon ganz genau, ja. Willst du, dass dein Beitrag viele Kommentare gibt?
Ja.
Frag einfach nach.
Und ja. Wir hatten eine Bürgerbeschwerde, ne?
Von wem?
Die führte zur
zu dir.
Prostitutionsstätte.
Ach, da war eine Chinesin, ne?
Hast du das schon mal gehört? Prostitutionsstätte?
Ja, auf der Prostbaustraße war
ich. Ich weiß nicht, wo es war, aber da war eine Chinesin, aber die wurde auch gesucht.
Prostbaustraße 76 ist da zweiter
Stock. Ernsthaft jetzt?
Linkes Zimmer.
Ach so, und war gut?
Ja, das war
okay?
Ja, ja.
Okay.
Nein, ich habe nur gesehen, dass die Chinesin da war und also nicht da.
Aber Prostitutionsstätte?
Ja, was weiß ich, es gab doch...
Bordell oder weiß ich nicht.
Es gab zu Corona-Zeiten, gab es ein Gerücht, dass am Nappenfeld auf dem Kleingartenvereingelände da ein oder zwei Lauben benutzt wurden. Wo ein bisschen mehr Laub gefegt wurde.
Okay. Ja, kann ja sein.
Ja, ist so.
Ich meine, klar, dass du das ganz machbar für
müssen Beschwerden. Jetzt aber auch, weißt du, warum wir jetzt hier gleich so mit angezogener Handbremse quatschen? Weil der Björn ist da, aber der hat seine Tochter mitgebracht.
Ja.
Die ist, wie alt bist du? Die ist 9.
Ja.
Jörg, erzähl nichts von Prostitution.
Habe ich ja gar nicht gemacht. Ich habe es ja nur vorgelesen.
Warte mal kurz.
Liest ja auch die Watzen.
Sind Einhörner weiß? Ja, ne?
Danke.
Oh, nicht alle.
Und ein Einhorn mit zwei Hörnern heißt Stier.
Okay.
So.
Aber wo wir gerade beim schlechten Riechen sind, kommen wir mal zum guten Riechen. Wir haben eine neue MS Parfümerie.
Ja.
Haben wir hier neben dem Shisha-Shop.
Wo ist die? Ich weiß nicht, wo die ist.
Pass auf, du kennst ja das Bauknecht-Quartier und auf der anderen Straßenseite ist dieser Shisha-Shop auf Hansberger Straße.
Ja. Ach so.
Ne?
Ja, ja, ja.
Das ist direkt daneben.
Ach, da.
Haben die Gebrüder Malek und Hamza Sado.
War so.
Ich weiß nicht, es haben sich dein Kindheitstraum erfüllt. Kannst du auch selber dein Parfüm anmischen.
Ja, cool.
Und da kannst du halt auch zu adäquaten und vernünftigen Preisen Düfte kaufen.
Das ist ja ziemlich cool. Im Zentrum gibt es ja auch so einen Laden. Wenn du ein Originalparfüm nimmst, nennst den Namen und dann sagen die Cool Water aus den 80ern. Dann sagen die, Cool Water ist die Nummer 28. Da steht da nicht Cool Water drauf, hat einen anderen Namen. Steht 28 drauf, riecht genauso, hält genauso. Ich glaube, das ist dieses Konzept, oder?
Hält genauso?
Ja, 100%. Meine Tochter hat mir mal eins mitgebracht und das ist genial.
Das, ist so,
das kostet als, ein 20 oder also, war 15, 20 Euro.
Also als wenn du M&M's nimmst, also die richtigen M&M's, genau. Oder du gehst bei all den
nicht die
R&R's oder wie die
und liest heißen. Und liest auf der Rückseite M&M, Hersteller M&M. Genauso ist das.
Aha.
Also von daher, das ist eine gute Sache, das. Und wir haben ja keine, doch, wir haben Pieper noch. Also auch Pieper. Als Alternative zu Pieper.
Warst du schon mal bei Pieper drin hier?
Ja, klar.
Ich gehe da mal rein und hole mir ein paar Pröbchen.
Das habe ich mir gedacht. Das passt.
Ja, manchmal ist das, gehst du nicht auch, wenn du nach DM gehst, ne? Oder nach Rossmann?
Ja.
Gehst du nicht immer einmal zu dem Parfüm und sprühst dich einmal kurz ein?
Das ist ja jetzt nicht so weit von mir zu Hause.
Nee, machst du echt
Rossmann, da rieche ich noch nicht.
Das mache ich immer. Wenn ich da reingehe.
Was nimmst du denn? Playboy oder Bugatti? Nö.
Jaguar, keine Ahnung.
Ja, ja, genau.
Oder wie das heißt hier von, wie heißt nochmal der
das
Ronaldo?
Das erklärt einiges.
Ja, zwischendurch.
Als ich vorhin hier reinkam, da warst du wahrscheinlich vorher bei Rossmann, ne?
Ja, da habe ich alles benutzt.
Ja.
Nee, aber das machst du halt echt nicht. Das machen bestimmt ganz viele Leute.
Ja. Entschuldigung, ich mache es nicht.
Einmal den Tester austesten.
Mache ich jetzt ab morgen, versprochen.
Ja. Illegale Vapes, Jörg, sag was.
Sag mir nichts.
Illegale Vapes, der Zoll ist hier durchgegangen durch Bottrop und hat in einem Kiosk hat er illegale Vapes und Tabak gefunden.
Ja gut.
Werden halt über China importiert und sind dann halt nicht angemeldet, ohne Steuerbanderole. Ne? Da kriegt der richtig, richtig Stress, der gute Herr.
Ja, klar.
Das ist auch nicht gesund. Nicht, dass das andere nicht, also gesund ist.
Meine Vapes schon nicht, weil man schon nicht weiß, was in dem Zeug drin ist und dann noch. Aber wir sind also ein bisschen bei Kunst heute, ne?
Mhm.
Was sagst du denn zu den Kunstwerken in Ebel? Vor dem Jongleur. Die wuchern zu.
Ach so.
Ja, jetzt sag nicht einfach so, ach so.
Ich dachte jetzt, du kommst jetzt auf die Boy, aber ja, okay. Die wuchern zu, dieses Ebel-Schild, ne?
Mhm.
Die wollen Ebel vertuschen.
Ich fand es ein bisschen irritierend, ehrlich gesagt, aber die Reaktion vom Freund von mir war auch sofort, jetzt stehen die da, beschweren sich und machen einen Riesenhype. Warum haben die nicht einfach eine Heckenschere genommen und das weggemacht?
Ganz ehrlich.
Als er das sagte, habe ich auch gesagt, ja, du hast recht, weil das ist ja jetzt nicht so.
Da bin ich sowas von bei dir. Da bin ich sowas von bei dir, ne? Ganz ehrlich, die sehen, dass da so ein bisschen Kraut drüber wächst, dann sollen die ihre Heckenscheren da nehmen und das selber wegmachen.
Jetzt richtig nicht so oft, das kann ich nicht haben.
Nein, ganz ehrlich. Also
nein, aber habe ich auch gesagt, letztendlich stimmt das. Bevor du so einen Riesenhype machst und wartest jetzt, bis einer beauftragt wird oder bis die Stadt jemanden hinschickt, mein Gott, dann nimm eine Heckenschere, die Akkuschere.
In Ebel sind die doch alle so, die kennen sich doch alle.
Vom Parkside kriegst du alles mit Akku.
Ja, ja, kannst du wegmachen und dann ist es gut.
Genau.
Genau. Aber das, wo du gerade Kunst gesagt hast, die Stromkästen in der Boy, das ist da Johannesstraße, glaube ich, Beuermarkt, da irgendwo in der Nähe. Da wurden Stromkästen von der Ehle besprüht mit dem Emblem der jungen Nationalisten, der Ursprung die Heimat, ehemals NPD.
Oh Gott.
Und da haben die sich da verewigt, die Vollidioten. Aber das ist
der Verfassungsschutz dran, ne?
Genau. Ja. Und diese dummen Vollidioten, ja, die glauben auch, dass die dahin gesprüht haben, die glauben, dass der Erlkönig von Johann Wolfgang von Petri ist.
Das ist genauso wie, ich war heute Morgen Urlaub, ne? Und war auf dem Friedhof. Hab ein Grab meiner Großeltern fertig gemacht.
Mhm.
Und dann, was vergisst du auf dem Friedhof?
Eine Gießkanne.
Genau. Und die Nachbarin war so nett, hatte eine hinterm Grabstein stehen.
Die haben sie ja immer, ja, genau.
Was steht denn auf der Gießkanne drauf?
Meins.
Nee, da steht Ausland, okay, bitte nicht klauen. Und dann denke ich mir, natürlich nicht.
Stand es da echt da drauf?
Ja, ja, die Nachbarin, ne?
Ausleihen erlaubt, bitte nicht klauen.
Ja.
Das muss ja mittlerweile auf die Kerzen auch schreiben und auf den Grabstein.
Aber heute auch so ein Ding.
Ausleihen erlaubt.
Heute auch so ein Ding, dass da jemand so eine Engelsfigur auf der Wiese gefunden hat, ich glaube auf dem Ostfriedhof.
Ja, das ist,
ja, aber weißt du, da, nee, habe ich kein Verständnis für. Und dann frage ich mich auch wirklich so, die Generation, die noch zu Friedhöfen geht, ich gehöre auch nicht mehr zu, das sind da ältere Menschen. Dann muss man doch bewusst als junger Mensch da hingehen, um da Randale zu machen oder so einen Scheiß zu machen.
Aber warum hast du den da hingelegt?
Konnte man den nicht mehr
zu... Der alle Flügel ist abgebrochen.
Konnte sie nicht mehr zu Geld machen.
Nein, aber so viel Scheiße. Aber da war doch auf diesem Engel, da war doch auch sogar noch so ein Spruch
und so. Ja, ja, dran, genau. Ne? Wie so ein kleiner Grabstein. Ich meine, da denken die Menschen sich was bei. Also jetzt ja, verlierst du deine Mutter, deinen Vater als Kind oder wie auch immer, legst du einen Engel dahin, da kommt irgendwann ein Schwachmat vorbei. Kupferklauen und was auch immer. Ich habe die Gießkanne übrigens zurückgestellt, ne? Nur dass du Bescheid warst.
Da bin ich dir sehr dankbar. Wie gesagt, wir haben in Bottrop natürlich noch ein sehr polarisierendes Thema: Hundezählung.
Echt?
Ja.
Ich krieg das so nicht mit. Ich habe gelesen, dass sie das machen und dann ist es doch okay.
Ja, was meinst du, was da los ist?
Warum?
Wo die denn? Beschweren sich doch alle Stasi-Methoden, ja. Die Hunde. Da soll jetzt jemand kommen und hier gucken, ob ich einen Hund habe. Und es gibt anscheinend in Bottrop sehr, sehr viele Leute, die ihren Hund halt nicht angemeldet haben. Und dann...
Ja, aber dann ist es doch auch richtig, wenn die gezählt werden und ihre Steuern bezahlen. Ja, aber oder? Ich fahre da auch nicht mit dem Auto ohne Nummernschild
drauf. Guck mal, stell dir mal vor, du hast einen Hund, der ist über 30 Zentimeter oder was, kostet 250 Euro und du erst 10 Jahre alt. Dann bezahlst du mal schön 1.500 Euro nach.
Ja, dann ist das so. Jetzt mal ehrlich.
Aber die
also wenn ich mir einen Hund kaufe oder ein Tier kaufe und da gibt's Regeln für, dann muss ich das auch einhalten.
Unwissenheit schützt vor?
Ich glaube nicht, dass das unwissend ist.
Torheit nicht.
Mhm.
Ja, kann ja sein.
Und Torfall.
Ist auf jeden Fall so, dass da relativ Rambazamba ist und auch bei Facebook da heiß
diskutiert. Wir sitzen ja hier, wenn da gleich mal ein Hund vorbei läuft.
Ja, du musst aber gucken, ob der eine Marke hat.
Ja, ne? Können wir.
Können wir ja machen, ne?
Wir haben noch die Mützen von letzter Woche. Wenn wir die aufsetzen, erkennen die uns ja nicht. Dann denken die auch nicht, dass wir Hunde zählen.
Hast du völlig recht.
Gut. Was kommt jetzt?
Zahl der Woche. Hast du eine?
Ich habe eine total bekloppte. Die kannst du auch nicht wissen.
Nee, ich sag jetzt meine. Mhm. Die geht ganz schnell. Und dann machen wir deine richtig Jörg bekloppte Zahl.
Ja.
26, weil für 26 Millionen ungefähr kalkuliert, wenn wahrscheinlich am Ende 83, bekommt Kirchhellen eine neue Feuerwache.
Ja.
Das ist meine 26.
So. Hab ich auch gesehen.
Jetzt kommt deine bekloppte. Die bekloppte Zahl.
Wo war ich heute Morgen?
Der Jörg ist heute wieder verrückt.
Wo war ich heute Morgen?
Im Infopoint.
Nein.
Weil du da so gerne bist.
Was habe ich dir vorhin erzählt mit den Gießkannen?
Du bist doch gern auf dem Friedhof.
So, was macht man vorher, wenn man zum Friedhof geht, wenn man so ein Grab aufhübscht?
Du holst Blumen.
Wo?
Bei Rogge.
Bei?
Beim Blumenladen.
Ja, die hatten aber nicht die richtigen, dann musst du ja sagen, bei Thomas Philips und Graberde.
Warte, du hast bei Thomas Philips Blumen für dein Grab deiner Mutter geholt?
Großeltern.
Ja, okay, Großeltern geht.
So, dann bin ich da um 9:10, weil Lohmann hatte noch zu. Bei der Bäuerlichen habe ich nicht das Richtige gefunden, weil ich da so gerne kaufe. Also ernst gemeint jetzt.
Hast du die Erde wieder aufs Band gelegt?
Und dann komme ich da an um 9:10 und meine Zahl ist 47. Ich habe die gezählt, da stehen 47 Menschen vor der Tür. Da habe ich gedacht, das ist wie bei Aldi früher, als die Computer verkauft haben.
Bei Thomas Philips?
Ja, das fand ich irre. Und aber wirklich mit Wagen schon, ja. Also dann, du musst ja den Wagen als. Und die hatten Haribo im Angebot, sonst habe ich da jetzt irgendwie nichts gesehen. Was
wir gehen jetzt in die Pause.
Ja.
Und jetzt weiß ich nicht, was mich mehr irritiert. Dass die 47 Menschen davor standen oder dass du die gezählt hast?
Ja, weil ich Langeweile hatte. Ich musste 10 Minuten überbrücken. Entschuldigung.
10 Minuten. Hast du noch was? Ich möchte in eine Pause. Sondern ich möchte Dr. Linda Walter
reinlassen. Ich möchte auch, ehrlich gesagt, ich mag Quadrate.
Wow, Jörg. Wow. Du gibst dir halt wirklich Mühe.
Erst ich habe Urlaub.
Der Stier, Quadrat.
Der Stier ist bestätigt von der Ida.
Ja. Okay, wir lassen jetzt Dr. Linda Walter rein.
Alter.
Und dann...
Geht's los.
Geht's richtig los mit Kunst, Quadrat und Josef Albers Gymnasium, nicht Gymnasium, sondern Museum hier in Bottrop.
Kitsch und Kunst in Bottrop.
Kitsch?
Sagt man so?
Überhaupt nicht.
Sagt
Bis
man.
Gleich.
Hab ich auch nicht gesagt.
Jörg, wir haben unsere Türen aufgemacht, nicht nur um frische Luft reinzulassen, sondern auch
frischen Wind.
Jetzt auch frischen Wind und zwar aus dem Quadrat Dr. Linda Walter ist da. Hallo Linda.
Hallo.
Herzlich willkommen.
Hallo.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch.
Eine Instanz in Bottrop, die man nicht unbequatscht lassen darf.
Auf keinen Fall.
Schlimm genug, dass es 5 Jahre gedauert hat.
Richtig.
Aber wenn wir schon vor 5 Jahren angefangen hätten, dann hätten wir sie noch gar nicht da gehabt, weil damals war noch der Heinz Liesbrock da. Mhm. Und genau. Jetzt ist nämlich die Linda am Start. Was möchtest du trinken? Du trinkst ein Wässerchen?
Ich trinke ein Wasser gerne, ja.
Okay, bei wir haben echt nicht so einen hohen Bierverbrauch im Moment, ne? Wir müssen.
Ist auch gut so.
Ja?
Bei der Hitze, ja klar.
Bei der Hitze ist halt auch nicht. Ich stelle sie einmal kurz vor,
Mach Jörg. Bitte. Ich bin ganz gespannt.
Okay, dann kommen wir hier ans fröhliche Talken. Geboren im glamourösen Bottrop und groß geworden im schillernden Oberhausen, entschied sie sich für das klassische Elternfreudestudium Kunstgeschichte und romanische Philologie. Nach Magister- und Doktorarbeit über Schwebezustände, ein Titel, der schon beim Lesen nach 200 Fußzeilen riecht, tingelte sie durch diverse Kunstinstitute zwischen Düsseldorf und Frankfurt, kuratierte Ausstellungen mit Titeln, die man erst versteht, wenn man selbst Kunst studiert hat. Und übernahm 2022 schließlich das Josef-Albers-Museum in Bottrop, wo Kunst jetzt noch quadratischer ist. Und wer noch nie da war, Schande über euch, aber okay, wir werden heute mal alles in Lautschrift für euch zusammenfassen. Herzlich willkommen, Dr. Linda Walter.
Linda Walter.
Und wie gesagt, Paul-Clemens-Preis bekommen 2019 für ihre herausragende kunsthistorische Dissertation ausgezeichnet. Und die erste Frage, die ich habe, Kunstgeschichte oder romanische Philologie, welches Fach hilft dir da am meisten, um bei Familienfeiern so richtig das Gespräch zu dominieren?
Ja, gute Frage, aber ich würde sagen, die Kunst, irgendwas hat jeder schon mal mit Kunst zu tun gehabt. Irgendeine Frage, irgendeine Idee, irgendeinen Anknüpfungspunkt gibt's eigentlich immer.
Immer, ne?
Ja.
Also Kunst ist ja auch echt sehr, sehr, sehr subjektiv.
Mhm.
Ja, also und in manchen Dingen Kunst zu sehen, ist für das ungeschulte Auge oder für den Banausen auch manchmal schwierig.
Schwierig, ja.
Man muss sich da wirklich, in gewisser Hinsicht muss man sich auch öffnen.
Ja, absolut. Aber da kann man ja anfangen. Also ich meine, es gibt viele Museen, so viele Museen wie nirgends sonst auf der Welt, hier im Ruhrgebiet, viele Kunstmuseen, okay. Ja. Und viele davon haben freien Eintritt. Die Kunst ist, wie man so schön sagt, niedrigschwellig hier zu erfahren im Ruhrgebiet. Und das, finde ich, können alle eigentlich machen.
Du bist Kuratorin, ne?
Ja.
Das heißt Kuratorin, du machst so Ausstellungen und so und machst...
Genau, Kuratorin ist der Job im Museum, wo man wirklich Ausstellungen konzipiert, Kunstwerke auswählt für Ausstellungen, Publikationen macht, so weiter. Genau, und jetzt als Direktorin natürlich habe ich so eine Art Doppelfunktion. Ich mache natürlich immer noch Ausstellungen, aber habe eigentlich natürlich die ganze Institution im Blick als Direktorin.
Jetzt kommt schon hast du schon mal ein Kunstwerk falsch rum aufgehängt, weil du nicht wusstest, wo oben und unten ist?
Ist mir noch nicht passiert, aber wir zeigen gerade im Museum in der Moderne Galerie eine Arbeit von Jeff Verheyen. Und da war tatsächlich, die hatten wir neulich verliehen, die war in Belgien zu sehen. Da war eine große Jeff Verheyen-Ausstellung. Die haben uns dann angerufen und haben gesagt, also dürfen wir die Halterung, die hinten drauf ist, dürfen wir die umsetzen? Ich sagte, warum denn? Ja, das hing wohl immer falsch bei euch.
Ja, stark.
Ja, siehste, sowas meine ich. Ne? Genau. Bei manchen Kunstwerken kann man wirklich nicht so erkennen, ist das jetzt ein Wäscheständer-Kunst oder wie?
Ja, ja, ein Quadrat. Ne?
Ja. Ja, es ist auch eine quadratische Arbeit,
ja.
Von der ich gerade
sprach. Das stimmt natürlich.
Ja, eben.
Ah ja. Und tatsächlich, das war ewig nicht zu sehen bei uns. Das war bei uns im Depot eingelagert. Wir hatten es ewig nicht ausgestellt, ewig nicht angeguckt. Dann kommt sozusagen das Museum aus Belgien und fragt, können wir es zeigen? Sagen wir natürlich, ja klar, freuen wir uns, wenn die Arbeit zu sehen ist in der Ausstellung. Aber dann finden die natürlich raus und das ist dann für uns toll. Ist ja auch ein Stück Forschungsarbeit, wie es denn eigentlich gewesen sein sollte. Und jetzt hängt es bei uns richtig rum, kann man sich angucken.
Perfekt. Depot heißt, ihr habt da so ein, ich hätte jetzt gesagt Lager.
Genau.
Also die Ausstellung, die hat Josef Albers, klar, Museum für Ortsgeschichte, klar, aber diese Wechselausstellungen, die sind bei euch im Lager und die zieht ihr euch dann raus.
Genau, also wir haben verschiedene Depotflächen, nicht alles in einem Depot, sind ja auch große Werte,
ja.
Auch nicht alles im Museum, aber da gibt es genau, wir haben ja die Kunstsammlung, es gibt ja mehrere Sammlungen, ne? Wir kommen bestimmt gleich noch auf die Uhr- und Ortsgeschichte zu sprechen,
klar.
Die eiszeitliche Sammlung und so, aber die Kunstsammlung, das ist natürlich einmal Josef Albers, der große, große Schwerpunkt. Und dann haben wir ungefähr nochmal so viele Kunstwerke von anderen Künstlerinnen und Künstlern, die eben im Laufe der letzten 50 Jahre Ausstellungen hatten im Museum und wo mal was angekauft werden konnte oder Künstlerinnen und Künstler haben uns was geschenkt. Und das ist natürlich die städtische Kunstsammlung. Das sind insgesamt so zwischen 700 und 1000 Werke, die wir verwahren als städtischer Kunstbesitz. Und das klingt viel, ist aber im Vergleich zu anderen Museen, vor allen Dingen im Ruhrgebiet, eher eine kleine Sammlung, aber eine sehr, sehr feine Sammlung, eine sehr profilierte, feine Sammlung.
Da habe ich mal eine Frage.
Ja.
Wenn du jetzt diese ganze riesige Kunstsammlung, sagen wir mal 1000 Stücke siehst, mhm, ne? Und der Jörg, der würde sich jetzt mit seinem Pelikan-Malkasten von Thomas Philipps so eine Leinwand gekauft, der würde jetzt da irgendwas machen. Der würde jetzt da einfach so Kreativität sein, weil der hat gerade irgendwie so einen leidenschaftlichen Tag, benutzt halt warme Farben, rot, orange, gelb.
Boah,
und der würde,
das, da
und der Wahnsinn, würde irgendwas machen und der wird das da hinstellen. Mhm. Und dass du das wüsstest, würdest du sofort sehen, dass das kein richtiges Kunstwerk ist?
Ich traue es mir zu.
Ja.
Okay. Du hast meine Kunstwerke noch nicht gesehen. Also ganz klassisch, ist das Kunst oder kann das weg, ne?
Genau. Ja. Hast du schon mal, sind wir jetzt gerade dabei, Jörg.
Passt ja zu der Kunst auch. Etwas zerstört, nur um dich an jemanden zu rächen.
Nein.
Wenn dann in der Kindheit.
Also jetzt, ja, ja, natürlich. Ne? Also jetzt nicht kein Kunstwerk, natürlich. Also,
nee, ich aber bin so generell nicht so ein destruktiver Charakter. Nee, kann, okay, also zumindest nicht, dass ich mich jetzt erinnern könnte. Nee.
Okay.
Naja, gut, dann hast du schon mal selbst ein Kunstwerk erschaffen, was du für richtig viel Kohle verkauft hast?
Nee. Nee, ich bin auch gar nicht künstlerisch tätig.
Tatsächlich nicht?
Nein.
Nein, sie macht, ist halt Kuratorin.
Ja, ja, aber ich hätte jetzt gedacht, man kriegt den Blick dafür, wenn man selbst Künstler ist.
Ja, es gibt ja, wie gesagt, diese Kunst, ich meine, kennst du ja auch dieses Banane mit Panzertape an der Wand gebunden, mhm, oder diverse Kunstwerke, die Gesichtslosen, wo der Hausmeister irgendwann so einen lustigen hatte und hat ihm dann ein Gesicht gemalt oder sowas, oder einen Haufen Müll, ja, der dann von der Putzfrau weggeräumt wurde.
Ja.
Das sind ja so Sachen.
Das war Boys, ne, oder?
Das war Boys in Düsseldorf.
Wow, nicht schlecht, ja.
Aber die Frage ist gar nicht so abwegig. Also zum Beispiel einer der wichtigsten Professoren in Kunstgeschichte, der Ruhr-Uni Bochum, das war einer der ersten Lehrstühle, der damals in den 60er Jahren gegründet wurde für moderne zeitgenössische Kunst. Und da war, das ist so eine Ikone, Professor Max Imdahl. Der hat auch gerade Jubiläum, den kennt man. Und der war erst Künstler. Also es ist gar nicht so abwegig, dass Kunsthistoriker durchaus auch künstlerisch tätig sind. Ich bin das aber nicht.
Okay. Was ist denn so dein Favorite-Künstler?
Natürlich Josef Albers. Ist das für eine Frage?
Also die Frage habe ich jetzt auch überhaupt nicht verstanden.
Nee, wieso,
was gut, dass wir nicht live sind, oder?
Aber wieso, was heißt denn Josef? Ja, natürlich Josef Albers.
Ja, wer denn sonst?
Du, pass auf, ich sag dir mal was, du musst ja nicht mit dem Quadrat arbeiten, kannst du auch sagen, boah, ich fand Van Gogh richtig geil. Weißt du, was Frau Kittel damals gemacht
hat? Du kannst alles sagen, aber...
Weißt du, was Frau Kittel damals gemacht hat?
Wer ist jetzt Frau Kittel?
Meine Kunstlehrerin damals, ja, im Heine.
Gut bekannt bei uns. Ja, die macht immer noch Führungen und so
die,
bei uns.
Die, super war schon, engagiert. Die war damals schon mit Frau Meiseberg die ersten, sagen wir mal so, feministisch angehauchten Personen. Und ich saß in der ersten Reihe bei ihr Grundkurs Kunst, 11. Klasse. Und dann sagt die, nennen Sie mir. Und ich so, ich wollte schon sagen, eine Künstlerin. Dann habe ich meine Hand nicht schnell genug runtergekriegt. Und dann sage ich so, Vera von Gogh? Vielleicht, oder? Keine Ahnung.
Das ist ein Spaßvogel,
ich kannte natürlich keine Künstlerin.
Ich auch nicht.
Und was gibt's für eine, sag mal, die erste Künstlerin, die dir so einfällt, große Künstlerin?
Die erste, die mir einfällt, ist Rosemarie Trockel. Das ist ja auch die bekannteste so deutsche Künstlerin tatsächlich. Ach, wir konnten vergangenes Jahr eine Arbeit von ihr auch in die Sammlung aufnehmen tatsächlich. Aber natürlich darf man nicht immer nur so die Großen nennen.
Ja, ist
es gibt
ja auch,
viele.
Ne?
Also, aber Rosemarie Trockel ist die, die man wahrscheinlich kennt, aber es gibt natürlich viele andere. Anni Albers bitte nicht vergessen.
Natürlich, Anni Albers. Die hätte ich, da hätte ich mich bei Frau Kittel noch in ihr Herz gespielt, wenn ich das gewusst hätte. Aber ich, wie gesagt, ich wusste nicht.
Hast du schon mal ein Bild verschickt, für das du dich im Nachhinein geschämt hast?
So, jetzt Smartphone-mäßig.
Wie du meinst. Nee. Kann ja auch sein, dass du sagst, der Jörg hat Geburtstag, ich nehme mal ein Bild hier aus unserem Depot und dann schicke ich ihm und dann sagst du hinterher, hätte ich das mal lieber nicht gemacht, oder?
Nee, ich bin echt vorsichtig, weil Bilder sind mir, als Kunsthistorikerin sind mir Bilder natürlich super wichtig und da bin ich eigentlich nicht so freigebig.
Nee, okay, ja, schade. Mann, Versuch was wert.
Yeah.
Okay, hast du schon mal einen Künstler gehabt, wo hast du dir das angeguckt, was der da gemacht hat? Sei jetzt ein Bild, eine Skulptur, was auch immer. Und hast dir gedacht, meinst du das wirklich ernst?
Natürlich.
Schöne Frage.
Natürlich ist nicht jedes Kunstwerk, was wir sehen, was uns gezeigt wird oder worauf wir stoßen, jetzt 1A irgendwie. Ne? Und es, letztendlich geht es ja nicht um meinen persönlichen Geschmack, sondern es geht darum, mit dem Blick auf die Kunstgeschichte zu bewerten. Ist das interessant? Knüpft es irgendwo an? Sehe ich dadurch etwas, was ich bisher vielleicht noch nicht gesehen habe? Kann ich damit irgendwie weiterarbeiten, wissenschaftlich und so? Und da ist natürlich längst nicht alles, und das ist ja auch unser Job, zu schauen, was ist interessant, was ist relevant und was eben nicht. Und dafür sind wir ausgebildet. Und deswegen sehen wir auch das eine oder andere, was wir vielleicht jetzt nicht sofort klassifizieren würden. Aber man kann sich auch täuschen.
Absolut. Manchmal, es ist ja auch bei ganz oft, Jörg, da gibst du mir bestimmt recht, wenn du eine CD damals gehört hast oder eine LP und du hast die das erste Mal gehört, dann war es manchmal so,
und wusstest, und dann so arbeitest richtig, du dich rein.
Und dann hast du die öfter gehört.
Stimmt, ja.
Ist wahrscheinlich so wie mit Kunst. Wenn das Kunstwerk, du gehst in zehn Wochen dran vorbei oder zehnmal dran vorbei, guckst das immer wieder an und machst dir deine Gedanken und irgendwann findest du Bezug dazu. Mhm.
Mir fällt gerade ein, ich weiß nicht warum, unser erstes Bild in unserer ersten gemeinsamen Wohnung war ein Kunstdruck von Heizer.
In unserer?
In unserer nicht. Sagt ihr das was, Heizer?
Glaub nicht.
Okay, schade, war dann doch keine Kunst. Aber
doch, kann sein, also ich kenne ja nicht.
Kenn ich jeden.
Aber ich würde da anknüpfen. Also Kunst ist für mich jetzt nicht so mein, wenn ich was sehe, ist schön, gefällt es mir, fertig. Mhm. Aber ich war jetzt vor 14 Tagen, egal, vor einiger Zeit bei Udo Lindenberg in der Schlossgalerie, Ludwig-Galerie, bei der Vernissage, mit dem Meister selber. Mhm. Und die Kuratorin da, die war so sympathisch und die hat mir das so nahegebracht in ihrer Rede, weil die gesagt hat, das ist Kunst. Ja. Kunst im Sinne von, der hat sich über die Jahrzehnte entwickelt, das fand ich total spannend. Ich bin absoluter Udo Lindenberg-Fan.
Ja.
Aber als sie das dann so erzählte und dann läuft man hinterher durch die Ausstellung von den Anfängen von seinen kleinen Kritzeleien bis heute, aber da würdest du auch sagen, das ist Kunst, oder?
Ja, also jetzt ist natürlich, wahrscheinlich war das die Christine Vogt, die Direktorin des Hauses, eine so kurze Blonde.
Ja, genau, ja, total sympathisch.
Sehr sympathische, aufgeschlossene Person, die natürlich im Geiste ihres Hauses handelt. Und die Ludwig-Galerie Schloss Oberhausen hat natürlich einen Fokus auf Populärkultur. Die machen ja auch viel mit Comic, die machen viel mit Fotografie, die machen eher Kunst, die sich mehr im popkulturellen Bereich verortet. Und in diesem Sinne ist es genau richtig, dass sie diese Udo Lindenberg-Ausstellung machen. Ich hoffe auch, dass sie ganz viele Besucherinnen und Besucher haben. Ja,
die
sind
super besucht. Die ist echt klasse.
Das ist aber nichts, was wir im Josef-Albers-Museum zeigen würden. Einfach, weil wir daran interessiert sind, ein anderes Profil zu haben, was eben auf Albers abgestimmt ist. Wir haben verschiedene Schwerpunkte, die geometrische Abstraktion. Da findet einfach Udo Lindenberg nicht statt.
Nee, das, klar. Aber das hat dann auch nichts, sondern ihr akzeptiert euch gegenseitig, hat auch nichts mit Niveau zu tun oder so. Das fanden wir so.
Nein,
also einfach, das ist nicht eure Nische.
Mehr als Akzeptanz. Also wir haben ja im Ruhrgebiet das Netzwerk der Ruhr-Kunstmuseen. Wir haben 21 Ruhr-Kunstmuseen und wir treffen uns regelmäßig, wir machen Projekte zusammen, wir tauschen uns aus und Schöne ist eben, jedes Haus hat sein eigenes Profil und wir können, wir sind in dem Sinne keine Konkurrentinnen und Konkurrenten, sondern wir können uns austauschen, wir können davon profitieren, dass wir so zahlreich hier vertreten sind. Ja.
Also 2006 ist das Quadrat sogar ausgezeichnet worden.
Ja.
Ne? Also wir haben ja sogar, war irgendwie EIKA, Deutschland Museum des Jahres.
Genau.
Du hast dich da beworben, dass du das leitest.
Ja, klar.
Und wie war das Gefühl? Du bist ja Bottropperin, du bist hier geboren worden. Und du kennst das Quadrat wahrscheinlich auch noch als Heimatmuseum vorher.
Klar.
Wie war das so, als du dann wirklich gesagt hast, so, Linda, du bist jetzt, du darfst jetzt die Kuratorin unseres Quadrates sein.
Das war wirklich, also es war eine Besonderheit. Ich muss sagen, ich hatte ja einen guten Job vorher an der Kunsthalle Bielefeld. Ich war Kuratorin, tolles Haus, tolles Team, tolle Sammlung. Und ich wollte nicht weg. Es war nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ich muss jetzt einen neuen Job haben, ich bin arbeitssuchend oder so, sondern ich habe gesehen, diese Position hier wird frei.
So wie viele andere Künstler.
Die Position, da habe ich gedacht, Mensch, jetzt oder nie, ne? Weil die Direktoren sind ja immer lange am Haus. Der erste Ulrich Schumacher war, ich weiß nicht, von 76 bis 2003, glaube ich, dort. Und dann Heinz Liesbrock auch von 2003 bis jetzt, also 20 Jahre. Das heißt, entweder jetzt oder nie, also habe ich mich beworben. Und natürlich war das witzig, sich in Bottrop zu bewerben, wo ich ja geboren bin. Wir haben nie hier gelebt, aber natürlich bin ich mit der Stadt verbunden und dann war ich ja, hast du gerade auch gesagt, Stationen in Düsseldorf und in Frankfurt und dann letztendlich Bielefeld und es war irgendwie komisch, wieder hierhin zurückzukommen, aber letztendlich, Josef Albers bietet so eine internationale Möglichkeit zu arbeiten, dadurch, dass er ja auch lange in den USA war, wir haben einfach ein großes Netzwerk und es ist auf der einen Seite super lokal, dadurch, dass er hier geboren ist, auf der anderen Seite aber anschlussfähig, wirklich international. Und das ist letztendlich auch der Reiz, den wir ausspielen.
Wohnst du in Bottrop?
Nee, in Essen.
In Essen, ja.
Ist okay.
Ist okay.
Lass
schon 14 Pluspunkte, jetzt kannst du einen Minus.
Zieh mal einen ab und fertig.
Nee, alles gut. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Jörg, bitte.
Ich würde nochmal, du erzählst von den Werken. Wie kommt ihr da dran? Werden die vererbt? Kauft ihr die? Gibt es da Auktionen? Also wenn du jetzt sagst, ich habe einen bestimmten Künstler oder wenn du sagst, ihr seid in Belgien unterwegs aus eurem Depot, wie funktioniert sowas? Kann ich mir ganz schlecht vorstellen.
Ja, also es ist so, dass das Museum wurde ja gegründet, weil Josef Albers selbst seiner Geburtsstadt Kunstwerke geschenkt hat. Weil er war dankbar. Er wurde Ehrenbürger der Stadt in den 70er Jahren und dann hat er aus Dankbarkeit, da war ja schon ein international bekannter Künstler in den USA, hat er Werke geschenkt. Und das war sozusagen der Grundstock. 6 Gemälde, paar Zeichnungen. Und dann wurde das Museum gebaut daraufhin und es hat einfach eine rege Ausstellungstätigkeit begonnen. Man hat immer wieder verschiedene Ausstellungen verschiedener Künstlerinnen und Künstler gezeigt und dann auch angekauft. Wenn man gesagt hat, okay, das passt jetzt besonders gut, wir wollen diese Sammlung zusammenstellen, wir kaufen hier was an. Dann gibt es Künstlerinnen und Künstler, die mal was geschenkt haben, weil sie das Haus eben so toll fanden. Das hat man dann angenommen. Natürlich hat die Stadt selber ein relativ kleines, fast schon nur ein symbolisches Ankaufsbudget.
Wäre jetzt mal eine Frage gewesen, mal so aus dem Stadtsäckel Kunst zu kaufen.
Es gibt Stiftungen. Das
heute gar nicht mehr.
Die Horther Straße ist scheiße, aber wir kaufen erstmal Kunst.
Genau.
Nee, aber es gibt natürlich Stiftungen, ne? Vom Bund, vom Land, hier die großen Ruhrgebietsstiftung, Kunststiftung NRW, und die unterstützen das. Und wenn man gute Argumente hat, warum man jetzt ein Kunstwerk gerne hätte, dann kann man das erwerben. Und ja, und so ist es. Wir haben natürlich auch einen Verein, der sehr unterstützt, also einen Museumsverein, der seit vielen Jahren uns unterstützt. Und so kann man dann eine Sammlung zusammenstellen.
Was ist denn so das teuerste Kunstwerk, was das Quadrat so zu bieten hat?
Naja, die Werke von Josef Albers sind die hochpreisigsten.
Wo liegen die so? Also wenn ich jetzt da vorbeikommen würde und sage, ich möchte so ein kleineres Bild mal für mein Wohnzimmer.
Also da muss man natürlich, wir verkaufen natürlich auf gar keinen Fall jemals Kunstwerke als Museum. Es gibt natürlich einen Kunsthandel und da kann man sich im Internet informieren darüber. Aber,
ne, aber jetzt guck mal, wenn du jetzt in Bottrop das Museum hast, du warst vorher in Bielefeld, gut, Bielefeld
gibt es ja eigentlich gar nicht.
Ja, aber gut, den Witz wollte ich jetzt eigentlich vermeiden.
Nee, ich wollte den bringen, weil der ist so schlecht.
Ja, okay.
Der passt einfach zu uns.
Aber was ist denn die größte Herausforderung hier, so ein Museum in der Stadt Bottrop? Also es gibt ja eine große Kunstgemeinschaft hier in Bottrop.
Ja.
Aber du willst ja auch die Kunst und die Kultur, weil Quadrat ist ja schon eine Instanz hier in Bottrop, die einen großen Teil an unserer Kultur hat. Ist das schwierig, das an die Bottropper ranzubringen?
Also das Schöne ist ja zum Beispiel, dass wir die Jahresausstellung der Bottropper Künstlerinnen und Künstler haben. Immer einmal im Jahr, immer über Weihnachten. Das ist schon immer so ein bisschen so eine, ja, eine Tradition, die sehr gelebt und geliebt wird. Und dann kommen ganz viele Bottropperinnen und Bottropper ins Museum. Ist immer eine schöne Stimmung, und deswegen glaube ich, ja, aber auch erst seit Neuestem. Erst seit der Museumsverein sich dafür engagiert, haben wir sozusagen die Bürgerschaft im Haus, Bürgerinnenschaft. Und ansonsten natürlich dadurch, dass wir viel mit den Schulen kooperieren, mit den Kitas. Ja. Wir haben verschiedene Angebote auch für dementiell erkrankte Personen. Wir kooperieren mit der AWO für junge Eltern. Also wir haben wahnsinnig viele Programme, jetzt gerade Ferienworkshops für Kinder in Sommerferien und so, wo wir wirklich die Bottropperinnen und Bottropper hoffentlich erreichen. Aber tatsächlich haben wir eher überregionale, manchmal sogar internationale Besucherinnen und Besucher, die kommen.
Okay, da wäre jetzt so, nach außen tragt ihr das aber relativ schwach, oder? Also ich würde jetzt, sag ich mal, als normaler Bottropper Bürger, jetzt sind meine Kinder nicht mehr in dem Alter, wo die am Workshop teilnehmen, aber dass man wirklich aktiv irgendwie dafür Werbung macht, oder kriege ich das vielleicht nicht mit?
Naja, also wir tun, was wir können. Ne? Wir haben eine mini kleine, halbe, nicht mal Stelle für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.
Ja, gut,
und wir und wir haben eine Website und wir haben einen Instagram-Kanal und wir haben hier ein Programmheft. Da steht alles drin, immer ein Halbjahresprogramm, und da kann man sich informieren. Wenn
muss man aktiv halt, ja, gut.
Sind wir einfach ehrlich, Jörg, das sind halt Leute, die sich, wenn du dich nicht aktiv informierst, wirst du nicht mit der Nase in der Bottropper Innenstadt oder generell in Bottrop drauf gestoßen. Das Quadrat ist für Kinder immer Mammut, Höhlenbär, der kleine Mammut, was da vor dem liegt, das sind die
der Tiger.
Das sind so die ersten Sachen, also unten, da ist ja schon ein Catcher, aber generell, wenn man da so reinkommt, das ist ja auch richtig, richtig schön, da hast du noch diesen Aufzug an der Seite, damit da auch, wie gesagt, dieses barrierefreie Hass, das ist schon cool aufgemacht, wenn man da drin ist. Aber man fühlt sich immer so ein bisschen, zumindest in den oberen Bereichen, so ein bisschen beobachtet, ne, weil die einen auf einen ein bisschen achten.
Auf jeden
Fall. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt. Hast du schon mal ein Kunstwerk angepackt, wo drauf stand, bitte nicht anpacken?
Nee.
Das ist, ich habe mich auch noch nie getraut, das Mammut anzupacken oder so. Ja, Jörg, das sagst du.
Ja, ich sag das.
Aber wahrscheinlich muss man bei ganz vielen Kindern und so, wenn man so Gruppen hat, da muss man halt wirklich drauf achten, weil einige Kunstwerke ja wirklich.
Darum bringen die manchmal Erzieherinnen mit. Oder Erzieher.
Ja.
Die Gruppen. Die
aber
passen
ein
bisschen
auf. Gibt also ja auch so Familien, die haben so 8 Kinder. Und dann hast du ein Problem, die passen da nicht auf.
Das ist weniger die Zielgruppe, leider Gottes.
Ja,
das ist das, was ich gerade meinte, ob man die dann auch erreicht, ne?
Ja. Draußen ist doch jetzt auch in diesem Hof, ist da nicht dieses Nashorn da irgendwo auch?
Ja, das Wollhaar-Nashorn.
Wollhaar-Nashorn ist da nämlich auch. Draußen im Hof.
Aus der Emscher Grube, ja.
Ja, aber generell, sonntags ist der kleine Schrafen immer noch da mit seinem Kaffeewagen?
Ja, wir, Leider nicht so richtig. Also wir buchen den manchmal für so Eröffnungen und so, wenn wir wissen, wir haben wirklich viele Besucherinnen und Besucher und das lohnt sich auch, dann ist das natürlich immer schön. Und er hatte eigentlich mal vor, regelmäßiger zu kommen, aber bisher...
Also sollen wir mal wieder auf Füße treten, dann wird er öfter kommen.
Ja,
also
die Leute muss ja lieben da sein. Das. Ja, ich auch. Also ja. Das habe ich tatsächlich auch schon mal gemacht, ja. Einfach weil wir auch in der Stadt wohnen, so einen Sonntagsspaziergang, ja. Ein Käffchen trinken oder so ist schon...
Ja, ist auch schön. Jetzt ist der Spielplatz neu.
Ja.
Der Tennisverein hat jetzt auch ein Café sogar. Also
stimmt, ja.
So ein bisschen die Spaziergänge da in der Ecke.
Also ich finde schon, unser Stadtpark, den wir in der Innenstadt haben, den finde ich schon richtig toll. Der Spielplatz ist neu
schließt
gemacht.
Schließt sich da mit dem Oberbeckshof und so, das passt schon.
Das ist also super gut.
Die Ecke ist echt schön.
Ganz ehrlich, das Problem ist, der eine einzige Maulwurf, der da richtig Gas gibt auf der Wiese, der gefühlt 28 Eigentumswohnungen hat er da, der Maulwurf. Gibt's im Quadrat denn, da gibt's ja auch alle möglichen, da gibt's halt wieder diese Steine, das gibt da auch was zum Bergbau, das gibt da die Knochen und das ist jetzt vor kurzem noch auf diesem Spurenplatte, ja. Da sind ja noch die Spuren identifiziert worden, ja. Von diesem
Olhanason, genau. Ne? Unser wissenschaftlicher Leiter von dem Museum, das ist der Paläontologe bei uns im Haus. Ich als Kunsthistorikerin kann natürlich nicht zur Eiszeit irgendwie was Vernünftiges erzählen, aber er ist natürlich Wissenschaftler auf dem Gebiet. Und er war auf einer Konferenz im internationalen Paläontologentreffen und die haben sich unsere Bottropper Spurenplatte angeschaut. Und dabei wurde tatsächlich die ältesten Spuren weltweit eines Wollhaar-Nashorns getroffen.
Ey, was wir in Bottrop alles haben. Und
die waren ja. Unten in Bottropper Süden.
Und die hingen
in Wellheim. Die waren alle in Wellheim. Beim Emscher-Umbau, bei der Erweiterung der Kläranlage, da haben wir da unheimlich viele Knochen gefunden und so Teile von...
Da sieht man auch von den Leuten, die da gewohnt haben. Ja, die haben immer noch so ein paar Züge von gibt es denn im Quadrat irgendwas, was dich so ein Kunstwerk, was dich da so richtig zum Schmunzeln bringt, wenn du da vorstehst, dass du sagst,
boah, da weiß ich jetzt nicht. Muss ich noch eine Sekunde drüber nachdenken? Ich freue mich immer, es gibt die Saiga-Antilope. Das ist jetzt kein Kunstwerk, aber eben in der Eiszeithalle. Das ist ein unfassbar schönes Tier, was so eine ganz lange, fast rüsselhafte Nase hat. Und immer wenn ich irgendwie denke, ach, jetzt muss ich mal was sehen, was mich so ein bisschen fröhlich stimmt, dann gehe ich zur...
Och, das ist doch schön. Wie viele Leute arbeiten denn da bei dir?
Also insgesamt, das klingt jetzt viel, aber ich muss direkt sagen, fast kaum jemand arbeitet Vollzeit bei uns. Aber insgesamt, also mit Aufsicht, Kasse, Reinigung, Wissenschaft, Presse, Vermittlung, ungefähr 30 Personen.
Okay.
Finde ich gar nicht so viel. Hätte ich jetzt mehr gedacht tatsächlich.
Ja?
Ja. Da ist ja ein Riesenapparat hinter.
Du hast ja da unten diesen Konferenz, also was heißt Konferenz, diese abgesenkte Stelle, wo auch so ein Podest ist, wo du dann auch so, da werden dann so Kunstsachen eröffnet oder da gibt's
genau,
dann so
das
die
sind unsere Ausstellungseröffnungen, unsere Vorträge, manchmal zeigen wir auch einen Film oder jetzt planen wir gerade ein Konzert und so.
Echt?
Ja.
Klassisch dann, oder?
Klassisch. In Kooperation mit
natürlich klassisch.
Warum?
Passt irgendwie ins Museum. Im Museum ist halt immer eher klassisch, still, wie in der Bibliothek.
Aber das war wir haben ja nächstes Jahr 50-Jähriges.
Echt?
Und genau, und ich war jetzt viel im Stadtarchiv gucken, was so passiert ist am Anfang. Und es war einfach immer wahnsinnig viel los. Und auch Rockmusik und immer Events und richtig viel. Also,
weißt du, was das Schlimme ist? 75 ist halt aufgemacht worden. 76. Und die hat nächstes Jahr 75. Und ich bin von 77.
Ich sag da jetzt mal gar nichts zu. Wahrscheinlich war ich bei der Eröffnung, kann mich nur nicht dran erinnern.
Ja, das kann sein.
Jörg, nein, aber das, wo du gerade sagst, wie viel da passiert ist, weil ich auch total interessant finde, ich habe da keinen Platz für, würde auch ehrlich gesagt so von der Deko nicht bei uns in die Wohnung passen, aber ihr habt da vorne diese DIN A0 Plakate von den Ausstellungen, die alle schon da waren, über diese, das finde ich total spannend.
Ja.
Und da sieht man, glaube ich, wie viel Geschichte oder wie viel Kunst da wirklich aufgelegt wird oder ausgestellt wird.
Ja.
Hast du das schon mal gesehen?
Ja,
du guckst gerade so kritisch.
Ja, doch, habe ich gesehen.
Also das finde ich dann schon, dann sieht man einfach, wie viel da passiert ist.
Ja,
ne?
Ja, und das mögen die Leute auch. Das sind sehr, sehr hochwertige Plakate, die werden immer noch gekauft.
Ja, glaube ich.
Die mögen die Leute sich auch gerne auf. Gerade wenn es auch Bottrop-Bezug ist. Es gab ja auch mal eine Ausstellung zum Bottropper Bier oder es gab mal...
Was? Die gab's wirklich?
Ja.
Ah, mit Tickmeier und so?
Das weiß ich nicht. Aber ich
oder wart nur saufen?
Nee, ich glaube, da ging es um Stadtgeschichte.
Alter. Also Freunde von uns die wohnen in einem Altbau und dann unheimlich hohe Decken im Treppenhaus und da hängen halt diese Plakate auch.
Wäre echt witzig gewesen, wenn du einfach erzählst, die gar nichts mit der Situation zu tun gehabt. Die haben einen Altbau, die wohnen da. Und
aber witzig kann ich nicht, deswegen.
Nein, ungewollt. Letzte Frage, dann gehen wir mal ganz kurz in eine Pause, weil wir brauchen ein bisschen frische Luft. Als Kuratorin.
Mhm.
Was muss man da für besondere Eigenschaften haben?
Also erstmal muss man natürlich das Fachwissen haben. Das eignet man sich am besten natürlich während des Studiums an. Und dann muss man irgendwie schauen, dass man gute Ideen hat und dass man dann letztendlich auch eine gute Vorstellungskraft hat, wie die Sachen zusammenkommen können. Man braucht irgendwie ein gewisses diplomatisches Geschick, weil man natürlich im Team arbeitet und auch irgendwie es schaffen muss, Menschen zu begeistern. Man muss irgendwie die Sachen auch gut formulieren können, die Inhalte gut rüberbringen können, wobei man natürlich das alles nicht alleine macht, denn immer Museumsarbeit ist immer Teamarbeit.
Ja, ja, klar.
Aber man kann schon sagen, bei der Person, die kuratiert, laufen alle Fäden zusammen. Also ne, die hat die Idee, die weiß, was sie will und sie muss quasi dann mit den anderen Personen zusammen überlegen, wie bringen wir es an die Presse, wie bringen wir es an die Besucherin, wo kriegen wir eigentlich die Kunstwerke her, wie, ne, weil oft leihen wir ja, wir arbeiten ja, ja nicht immer mit unserer eigenen Sammlung, sondern wir leihen auch ganz viel. Und wenn wir jetzt für Sheila Higgs zum Beispiel, wollten wir eine Arbeit haben aus dem MoMA in New York und da muss man natürlich dem Direktor des MoMA erklären, warum es jetzt wichtig ist, dass er jetzt seine Arbeit uns ausleiht nach Bottrop.
Aber dann hast du auch als Person den direkten Kontakt zu dem Direktor vom, ja, und das ist, das meine ich damit.
Das Netzwerk muss ja erstmal haben. Ja, aber ne?
Bottrop und New York und MoMA und Quadrat sind natürlich schon mal für mich als Laie zwei Hausnummern, ne?
Aber für die USA, da ist Joseph Albers, die nehmen den als US-amerikanischen Künstler. Mhm. Viele, viele Museen in Deutschland haben Werke von Joseph Albers. Aber in den USA ist er nochmal ganz anders vertreten. Und weil er ja auch lange unterrichtet hat am Black Mountain College und auch in Yale, haben auch ganz viele Künstlerinnen und Künstler, die heute leben, bei ihm studiert. Okay. Und er ist einfach wirklich ein bekannter Künstler in den USA. Und
der kommt aus Bottrop.
Ja.
Mega Ding. Der ist ja sogar hier Ehrenbürger.
Ja, ja, richtig.
Also hat er sich
nicht
auch
nur Ehrenbürger, sondern
auch Ehrenbürger. Ja. Wir gehen jetzt ganz kurz in eine Pause, machen dann gleich weiter. Ich habe hier echt noch ein paar Fragen am Start. Und bevor wir in die Pause gehen, haben wir jetzt hier, ihr kennt das alte Stadtspiegelhaus hier vorne noch? Mhm. Da zieht jetzt Promovere ein, das ist 2021, wurden die gegründet und die begleiten Menschen mit seelischen Beeinträchtigungen und unterstützen die in Teilhabe am Leben und in der Gesellschaft. Und die ziehen dann das neue Gebäude ein.
Finde ich auch
und da wünsche ich ganz viel Glück und die möchte ich gerne auch mal an den Mikros haben.
Weggefährten für ein inklusives Miteinander.
Genau, deswegen Jörg.
Geh dich
ja mal vorstellen. Eine
Pause, haben wir gesagt.
Sprachnachricht kommt von Herr Christina Heger, nämlich zum Wahlomat. Nein, Wahlomat darf man nicht mehr sagen. Zum Wahlnavi.
Ja.
Und die haut jetzt noch einen raus, weil am Montag geht nämlich unser Bottropper Wahlnavi online. Und jetzt machen wir kurz Pause.
Bis gleich.
Hallo, hier ist Christina von Zukunft Bottrop. Am 14.09. ist Kommunalwahl. Wisst ihr schon, wen ihr wählen werdet? Falls nicht, haben wir vielleicht was für euch. Denn wir haben gemeinsam mit der HEW einen Wahlnavi entwickelt, bei dem ihr eure Anliegen und Themen mit den Positionen der Parteien abgleichen könnt und euch so einen Überblick darüber verschaffen könnt, wen ihr möglicherweise wählen werdet. Damit bieten wir nicht nur unseren Oberbürgermeisterkandidaten-Check, sondern auch noch eine Entscheidungshilfe für die Wahl der Ratskandidaten und Ratsparteien, die ihr wählen könnt. Schaut doch einfach mal rein unter www.zukunft-bottrop.de.
Nutzt den das Wahlnavi. Am 14.09. ist es soweit. Und am Sonntag kommt schon das nächste Bonusbierchen mit Oberbürgermeisterkandidat Matthias
Buschfelder.
Genau. Ich nenne ihn ja immer gerne Buschi.
Buschi.
Immer noch da ist die Linda.
Bestimmt sonst keiner.
Nee, gar keiner. Du, ist das jetzt so, dass du, wenn du als, kannst du verstehen, wenn Eltern sagen, boah, dass du jetzt Kunst studierst, das macht mich richtig glücklich und weinen dabei. Also kannst du schon verstehen, warum die manchmal skeptisch sind?
Ich kann mir vorstellen, dass Eltern ein Interesse daran haben, dass ihre Kinder irgendwie eine sichere Zukunft haben. Aber ich, aus meiner persönlichen Erfahrung.
Deine persönliche ist ja.
Ist anders. Also meine Eltern waren immer offen und die haben einfach immer gesagt, folg deinen Interessen. Und
cool, das ist sehr gut.
Ja.
Das ist schön, da waren deine Eltern auf jeden Fall vielen Eltern schon einen großen Schritt voraus, weil früher, das war ja sogar bei meinen Eltern so, ich meine, ich hätte auch gerne in die Kulturlandschaft in Bottrop im Kulturamt reingeschnuppert, aber ich bin dann irgendwann einfach Zahntechniker geworden, das war was Handfestes so und oder geh zur Stadtverwaltung, da bist du safe, da hast du ausgesorgt, da müssen wir uns nicht um dich kümmern, wenn du 45 bist. Müssten sie jetzt immer noch bei mir, aber nicht wegen Geld.
Aber genau die Einstellung ist die richtige.
Genau.
Wenn du Kinder hast, oberstes Ziel als Eltern ist zu sagen, werde glücklich mit dem, was du tust.
Ja.
Aber es ist schwer, Künstler zu werden, so ein renommierter Künstler.
Also jetzt wirklich Künstler zu werden, ist super.
Um davon leben
zu können. Ich bin ja keine Künstlerin, habe nicht Kunst studiert, aber die Personen, die Kunst studieren, zum Beispiel an der Kunstakademie in Düsseldorf, die ist bekannt, da sagt man 2-3% schaffen es, davon leben zu können. Und das heißt nicht, dass die Superstars werden, ne?
Nein, ich weiß
nicht. Also dann doch lieber Musik studieren.
Ja, was ich jetzt zum Beispiel, es gibt ja mittlerweile gibt es auch TikTok und in Social Media gibt es das schon ein bisschen länger. Aber es gibt ja auch viele Künstler, so wollte ich daran, die über die Social Medias bekannt geworden sind. Ich meine, die haben keine Plattform, die haben keine Vernissagen gehabt, die Bilder von, dann haben die auf TikTok gepostet, ihre Kunst. Und haben dann.
Hast du da ein Beispiel?
Ja, weiß ich nicht. Aber es gibt.
Ist das so? Also,
ja, es gibt einige Künstler, die halt da mal zwischendurch was machen. Also ich weiß nicht, Banksy ist ja auch so ein Phänomen gewesen, was ich aber auch relativ cool fand eigentlich. Ja, ne?
Ist er immer noch, oder?
Weiß einer, wie der aussieht? Weiß jetzt schon einer? Irgendwie, der hat sich da immer bedeckt gehalten, ne? Du bist das, Jörg.
Jörg Banksy, Cordus.
Wenn du jetzt eine Ausstellung machen würdest und du könntest den Künstler aussuchen, dem du diese Ausstellung widmest, egal welche Epoche, egal wie teuer, du hast alle Mittel zur Verfügung, wen würdest du holen?
Ja, das Schöne ist ja, dass ich als Direktorin jetzt tatsächlich machen kann, was ich will. Und
yeah, was kostet die Welt? Ding, ding.
Wenn ich Förderanträge schreibe und unterstützt werde. Und tatsächlich die letzte Ausstellung, die wir mit Sheila Hicks gemacht haben, war genau so eine Ausstellung, die ich immer machen wollte und jetzt machen konnte. Und auch die nächste, die wir machen, die jetzt Ende September eröffnet mit Robert Smithen, ist wiederum eine Ausstellung, die ich immer gerne gemacht hätte. Also ich habe nicht so völlig abwegige Wünsche oder Vorstellungen, wo ich sage, völlig außerhalb der Reichweite, sondern das Josef-Albers-Museum ist schon eine Institution, die was machen kann.
Das Wenn du jetzt sagst, Robert Smithen kommt, freue ich mich drauf, bin ich auf jeden Fall auch dabei. Ja.
Super.
Was macht er denn für eine Kunst, Jörg? Robert Smithen?
Schöne. Nein, aber Spaß beiseite. Du entscheidest dich dafür, sagst Förderanträge, connectest dich wie auch immer. Wie lange brauchst du dafür von der Idee oder von, sagen wir mal, Bescheinigung der Förderanträge, du darfst es, bis zur Vernissage?
Boah, das ist super unterschiedlich. Also ich würde sagen, dass so 2 Jahre vielleicht normal sind.
Tatsächlich?
Ja.
Boah. Ja, die Bilder müssen ja auch erstmal überall. Die
aber 2 Jahre, dann also hast du jetzt im Grunde schon so einen Zeitplan, wie du weitermachst. Weil also die Ausstellung ist dann ein halbes Jahr, je nachdem.
Ja, maxi, also eher so 4 Monate bei uns. Und genau, also wir sind jetzt verplant bis Ende 26 und haben Ideen für 27 und so. Und wir sind eher, weil wir so ein kleines Team sind, sind wir eher langsam.
Okay.
Also es gibt große Museen mit mehr Man- und Women-Power, die können langfristiger planen und können auch 4 Jahre lang eine Ausstellung vorbereiten, weil sie noch forschen, weil sie vielleicht Kunstwerke noch finden, wo man nicht genau weiß oder noch irgendwie Provenienzen klären müssen, ist ja auch ein großes Thema, wo kommen die Werke her und so. Also man kann da schon tief eintauchen.
Ich frage euch beide jetzt mal und dann sage ich mal, Kunst im Auge des Betrachters, für manche schwierig, für manche nicht so.
Mhm.
Es gibt Kunst, die ist eher zugänglich. Wie gesagt, fällt mir gerade mal gesagt, Carsten Breuer ein, der malt mit seinen Siebdrucken halt Bilder von prominenten Persönlichkeiten. Die kennt man, da connectet man eher, als wenn da einer mit Farben sich über so ein Blatt gejodelt hat und dann hat er da drauf gespritzt und hat dabei gesungen und dann ist da irgendwas rausgekommen und hat in seine Emotionen ausgedrückt. Was ist Kunst, die euch beide anspricht? Von einem Bild gesehen, nicht von Skulpturen. Jörg, komm, fangen wir mal an bei dir. Was ist das? Was brauchst du, um dann zu sagen, boah, das würde ich mir ins Wohnzimmer hängen?
Mir muss das gefallen. Das ist wie beim Wein. Das ist wie beim Weintrinken. Du kannst mir 3 Weine da hinstellen. Der eine kostet 170, der nächste 50 und der von Aldi von Discounter. Wahrscheinlich nehme ich den, weil der mir schmeckt. Und so ist das mit Kunst auch. Ich laufe irgendwo vorbei und sage, das ist schön. Lindenberg jetzt ist nochmal ein anderes Thema, weil ich mag den Typen, ich sehe die Geschichte dahinter mit den Texten und so, das finde ich dann witzig. Ob das jetzt Kunst, wie gesagt, ich würde gar nicht so als Künstler
sehen, der gefällt mir. Aber abstrakt?
Nee. Kannst du, weil wir haben gerade über Picasso gesprochen, finde ich gut. Haben wir auch schon hängen gehabt, da natürlich keinen echten. Aber aber das ist dann so eine Sache, das muss in mein Umfeld auch passen.
Und bei dir, Linda, was ist so?
Also das eine ist natürlich der persönliche Geschmack. Das würde ich auch, wenn jemand Kunst sammelt zum Beispiel, immer sagen, wenn man Kunst besitzen möchte, kaufen möchte für den sozusagen Privatgebrauch, dann sollte man schon schauen, was gefällt mir, womit will ich mich umgeben. Aber wir sozusagen als Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, wir schauen natürlich schon, warum ist es jetzt relevant? Wie ist das in den kunsthistorischen Kontext zu verorten? Was hat das für weitere gesellschaftliche Implikationen? Wie sieht's mit der Kunst aus? Und für mich persönlich ist wirklich so, dass ich immer dann, wenn ich durch die Kunst etwas Neues sehe oder mir Fragen stelle, die ich mir ohne das nicht gestellt hätte, wenn ich mir was anschaue und vielleicht auch irritiert bin im ersten Moment und dadurch aber auf Gedanken komme, die ich ohne das nicht gekommen wäre oder plötzlich Dinge, Zusammenhänge verstehe, die mir vorher eben nicht so klar waren.
Okay. Aber man muss sich ja auch, ich habe jetzt hier gerade auch mal so ein kleines Kunstwerk gemacht, ich habe da meine Gedanken spielen lassen. Wenn ein Künstler über sein Werk redet. Ist ja das, was du gerade sagtest. Also wir nehmen mal irgendwelche Striche. Ich will halt gar nicht, gab ja mal dieses Beispiel mit dem Schimpansen, der mal gemalt hat. Ne? Da waren ja dann, und diese Ausschnitte, wo dann echt hoch ausgebildete Menschen sind und reden über dieses Bild und am Ende des Tages kommt so ein Schimpanse um die Ecke. Mhm. Ich meine das gar nicht abwertend. Mhm. Und alle Gedanken, die zu dem Bild hatten, die stimmen nicht. Also das meine ich damit. Kannst du dich da reinversetzen in so einen Künstler, wenn der dir dann so ein Bild zeigt und sagt, der schwarze Weg und die blaue...
Mich interessiert der Künstler nicht so sehr.
Okay.
Die Künstlerin, sondern eher das Werk. Und ich würde mir immer eher das Werk angucken.
Aber das meine ich jetzt damit. Wenn der so ein Werk beschreibt, kannst du dem folgen?
Eine große Frage. Also das ist natürlich immer, muss man im Einzelfall betrachten. Okay. Ja.
Also ich habe das früher so gemacht, viele Bilder leben ja auch erst, wenn du denen einen Namen gibst oder einen Titel gibst. Das finde ich halt besonders wichtig, weil wenn du das Bild siehst ohne einen Titel, dann guckst du da drauf und dann gibst du dem Bild einen Namen. Dann wird auf einmal vielleicht eine Straße, ein Weg aufgemacht,
ja,
wo du Zugang findest. Das habe ich zum Beispiel, das komme ich gerade drauf, meine Tochter damals, Krickelkrackel, ne, guck mal Papa, ich habe ein tolles Bild gemalt, ne, ich habe natürlich alles aufbewahrt wie ein guter Vater, habe das erste, als sie 8 war, geschreddert. Und dann hat die mal ein Bild gemalt mit einem schwarzen Stift und ist einfach wie eine Geisteskranke einfach über so eine DIN A4-Zeile gegangen. War einfach nur Krickelkrackel. Und ich habe dann darunter geschrieben, das Ruhrgebiet. Kohle im Ruhrgebiet. Ne? Und dann wurde aus einmal aus diesen Strichen wurden auf einmal Stollen und Ruhrgebiet.
Irgendwie, hast du die Bilder noch?
Ja, die habe ich noch.
Ja, dann lass uns doch vielleicht mal gucken. 2027 sind da noch Termine frei.
Nein, ich meine nur.
Leider, ja.
Ein Titel gibt einem Bild auch noch zusätzlich Tiefe.
Ja klar, Sprache, die Welt ist nur über Sprache zu haben. Klar, Sprache ist wichtig, aber deswegen haben sich ja auch viele Künstler im 20. Jahrhundert die sogenannte Avantgarde, Teile davon, konkrete konstruktive Kunst, die wir auch im Quadrat haben, die haben gerade keine Titel vergeben. Ganz viele Werke ohne Titel oder eher deskriptive Titel, 3 horizontale Teilungen. Also wirklich, das Kunstwerk sozusagen steht nur für sich selbst. Es hat keine Bedeutung außer sich selbst. Das ist sozusagen eine, eher diese geometrische Abstraktion, eher die konkrete Kunst, die konstruktive Kunst, die all diese interpretativen Ansätze eigentlich verneint und sagt, es gibt eine universelle Sprache, das ist die Kunst und die ist frei von jedem Subjektiven, frei von jeder Interpretation und die bedeutet nur sich selbst und nichts anderes.
Also du bist ja permanent mit Kunst in deinem Alltag, begegnet dir Kunst immer.
Mhm.
Sag mal, jetzt gehst du in eine Gaststätte, in eine Bar, irgendwo, keine Ahnung, ich will ja nicht von Kunst sprechen. Aber
Wartezimmer auch.
Warte, ja. Kannst du abschalten oder sagst du, mein Gott, der Hals-Nasen-Ohrenarzt, dieser Kandinsky, der da hängt, wie kann man sich sowas heute noch
hinlegen? Der Kandinsky?
Ja, ist ein großer Impressionist gewesen, Kandinsky.
Ja?
Nicht ganz, aber.
Aber der war nah dran, ne?
Aber
hat jeder hatte Kandinsky in den 90er Jahren im Wohnzimmer.
Komponist?
Nein, Kandinsky war, es reden wir außerhalb des Mikrofons, da sind wir beide näher dran in der Kunst. Aber nein, aber ernsthaft jetzt, also kannst du abschalten oder bist du so analytisch dann immer irgendwie?
Ja, also das ist natürlich auch gleichzeitig mein größtes Hobby, ne, das Kunstgucken. Ja. Also klar, es ist das, was ich professionell mache und das, womit ich auch mein Geld verdiene. Aber natürlich gehe ich auch jedes Wochenende in ein Museum, weil ich einfach persönlich und privat große Freude daran habe, mir Ausstellungen.
Echt, tatsächlich?
Ja, klar. Ja.
Okay.
Ja, why not?
Ne? Also nein, finde ich gut. Also ich meine, da sind wir wieder, wenn du dein Hobby zum Beruf machst, was willst du mehr? Ne?
Was ich aber auch sagen muss, Kunst macht ja auch alles auf eine gewisse Art und Weise schöner. Gehen wir jetzt einfach mal durch eine triste Stadt, wo halt Mauern sind, wo Brücken sind, wo irgendwas ist. Und da sind Leute am Werk, die können richtig gut sprayen oder haben so richtig was drauf. Wie zum Beispiel da am Duisburger Zoo, da haben die ja auch irgendwas gesprayt. Oder auch mal ein ganzes Haus, so mit, weiß ich, irgendwie hier angemalt.
Unsere Ele-Kästen, genau. Alle, die
mittlerweile das sind Sachen, die bereichern eine Stadt und geben der Stadt auch irgendwie ein schöneres Bild.
Ist Graffiti für dich auch Kunst oder wäre das für zukünftige Historiker auch eine Geschichte, wo man drauf eingeht und sagt, weil das sind ja in der Regel dann mehr, ja, ich will nicht sagen Jugendliche, aber junge Menschen, die irgendwie sich ausleben in dem, was zu tun.
Mhm. Ja, dieser ganze Bereich der Urban Art, Street Art ist natürlich schon, spielt in den Bereich Kunst ein, aber tatsächlich habe ich jetzt so in meiner Laufbahn wenig mich damit beschäftigt. Es gibt aber Galerien, die sich darauf fokussieren. Es gibt Künstlerinnen und Künstler, die aus der Szene kommen und heute auch im Kunstfeld bekannt sind. Aber ich würde jetzt ungern so ein Urteil fällen. Das spielt schon alles in ein Spektrum, aber das, womit wir uns sozusagen jetzt akademisch ausgebildete Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker beschäftigen, eher nicht, wenngleich ich natürlich die Handwerklichkeit und auch den Erfindungsreichtum unglaublich zu schätzen weiß und auch überhaupt die ganze Praxis, ja, sich den städtischen Raum zu erobern, ist natürlich toll. Also
finde ich auch.
Ja.
Und ich finde diesen Künstler gut, der immer überall ACAB schreibt. Das ist auch, der unterschreibt er damit immer, ne?
Ja, weil er nicht richtig schreibt, der wollte ACDC schreiben.
Ja, so.
So.
Wir haben ein Quiz und zwar geht unser Quiz ja immer, wie viel Bottrop bist du? Mhm. Die Linda ist aber in Bottrop nur geboren und ist dann sofort, hat sich sofort,
aber immerhin.
Hat sich sofort verpieselt. Und dann haben wir gesagt, komm, du machst heute das Quiz mit uns.
Der Podcast präsentiert, wie viel Bottrop bist du?
Wie viel Bottrop bist du heute in der Version Dr. Linda Walter? Ein Doktor wird jetzt gleich hier ein Quiz mit uns machen, Jörg. Und es geht heute um 10 Euro wieder in unser Botschwein-Timmy. Und zwar an die Herzkisten von der Nähkiste. Die unterstützen wir. Und du hast Fragen mitgebracht für uns.
Ich habe hab natürlich ja die Quadratedition habe ich vorbereitet.
Ja, perfekt.
Ich habe es befürchtet und bin nicht vorbereitet.
Jetzt kommt noch meine Frage. Gegeneinander
oder miteinander? Komm, wir hauen 10 Euro rein und entweder du oder ich, wir spielen gegeneinander.
Ja, okay, dann spielen wir gegeneinander.
Ja.
Okay, dann sind wir bereit für unser Quiz.
Okay.
7 Fragen.
Jetzt hätte ich noch Quizmoderatoren. Wir fangen an, locker zum Aufwärmen. Das Museumszentrum Quadrat wird ja 50 Jahre alt, haben wir gerade schon gesagt. Ja. Wie viele Ausstellungen haben wir denn in den 50 Jahren im Museum gehabt? 100, 200 oder 300?
300.
Ja, kommt gleich auch.
Richtig.
Weil eine Ausstellung dauert in der Regel 4 Monate, 3 pro Jahr, passt.
300.
Okay. Tatsächlich muss man aber sagen, dass der Turnus viel, viel höher war. In den 70er, 80er Jahren hatten wir teilweise 6, 7, 8 Ausstellungen und dann gab es mal eine Zeit, wo es weniger und so. Aber insgesamt waren wir ungefähr 300 Ausstellungen im Museumszentrum.
Krass.
Zu sehen, was viel ist.
Ja, ist wirklich viel.
In 50 Jahren. Genau, dann wollte ich auch kurz unbedingt über den Park sprechen, weil das Museum liegt ja in einem fantastischen, wunderschönen Park mit auch tollem alten Baumbestand. Und da frage ich jetzt mal, wenn man in unserem Vortragssaal steht, dann guckt man ja raus und da sind diese riesengroßen, wunderschönen Bäume. Die sind eigentlich so wie grüne Wände, wenn man da rausguckt. Wie heißen denn diese Bäume? Heißen die japanisches Pfaffenhütchen, kaukasische Flügelnuss oder amerikanischer Schlangenhaut-Ahorn?
Fang du mal an. Ich habe eine Idee.
Japanisches Pfaffenhütchen.
Ich glaube, der Ahorn hat kleinere Blätter. Ich nehme da zweite.
Die kaukasische Flügelnuss, das ist richtig.
Die kaukasische Flügelnuss, nicht schlecht.
Folgentitel haben wir, die kaukasische Flügelnuss. Den ja, da, auf jeden Fall.
Das ist auf jeden Fall, also ja, danach werden wir total, ganz viele Besucherinnen und Besucher fragen, was sind das denn für wunderschöne Bäume? Also das ist, das musste ich direkt am Anfang lernen.
Werde ich nie wieder vergessen.
Niemals mehr, kaukasische Flügelnuss.
Ich muss auf jeden Fall, bevor die Folge rauskommt, mit der Tanja da durchlaufen. Ich sage, guck mal, wie schön die kaukasische Flügelnuss blüht.
Geil.
Schöne Frage.
Ja, dann gehen wir in die Ur- und Ortsgeschichte. Waren wir ja gerade schon kurz. Jetzt ist natürlich die Frage, wahrscheinlich habt ihr aufgepasst. Ich stelle meine Frage trotzdem. Die Spurenplatte, die Bottropper Spurenplatte, wo all diese eiszeitlichen Tiere ihre Spuren hinterlassen haben. Was wurde denn jetzt allerneueste Forschung gefunden? Das Wollhaar-Nashorn?
Ja.
Okay, dann kann ich mehr die anderen beiden fällen. Ich habe auch noch sonst
eine Wir haben zugehört, immerhin. Also, das ist ja nicht selbstverständlich.
Ja, 3-2 für Jörg.
Okay, Josef Albers ist ja besonders berühmt geworden für seine Werkreihe Homage to the Square. Yes. Also die Huldigung als Quadrat. Die verschiedenen Variationen im quadratischen Format. Die hat er 26 Jahre lang gemalt, von 1950 bis 1976. Wie viele hat er denn wohl gemalt? 493, circa 1000 oder mehr als 2000?
Man muss ja jetzt...
Vor allem die erste war so eine
Ziffer. Nee, man muss natürlich auch bedenken, jetzt, er war ja Lehrer, er war Künstler, er war so viel für uns und hat genau 493 Bilder gemalt.
Das, pass auf, das ist das Problem an dieser Frage. Da steht dann mehr als 1000, mehr als 2000 oder
493.
Dann sag, pass auf, dann sag ich mehr als 1000.
Beides falsch.
Mehr als 2000?
Dann hat er doch irgendeinen Trick gehabt, wer da für den.
Aber geil, dass du uns voll aufs Glatteis geführt hast, dass du am Anfang eine Zahl einfach gesagt hast. 493. Okay. Ja. Mehr als 2000 hat er gemalt.
Von diesen mehr als 2000 Bildern, wie viel habt ihr?
Also im insgesamt Werke von Albers ungefähr 350, aber das sind nicht alles Homage to the Square. Ich weiß nicht, wie viele Homages, vielleicht 100, vielleicht mehr. Wir haben die weltweit größte Sammlung.
Geil. Boah, wir in Bottrop haben echt so.
Josef, stell mir vor, der ist morgens aufgestanden, bevor er einen Kaffee getrunken hat, der ein Quadrat gemalt. Weil überleg mal, wie, über 2000 Quadrate.
Ja.
Sehr gut. Komm, sorry.
Sind wir schon bei 5, ne? Mhm. Der Anbau. Wir haben ja einen fantastischen neuen Anbau für Wechselausstellungen bekommen im Jahr 2022. Mhm. Wie viele Ausstellungen waren denn schon in dem Anbau zu sehen? Ist das jetzt die aktuelle? Ist das die 4., die 6. oder die 8.?
Warte mal, ich war bei 3, war ich dabei. Dann war ich einmal im Urlaub. 6.
Ja, ich würde auch sagen 6.
Kannst du doch. Ja, aber ich habe Hintergrund. Du merkst ja, ne? Ich gehe da nur nicht so mit hausieren.
Mhm. Super.
Ich würde gerne noch über Anni Albers sprechen, die ja eine fantastische Künstlerin ihrerseits ist, also klar, die Ehefrau von Josef Albers, aber wie so oft bei Frauen, wir haben gerade am Anfang kurz drüber gesprochen, sind die lange nicht zu dem Ruhm gekommen, die sie eigentlich verdient haben. Anni Albers aber inzwischen schon. Wie viele Werke von Anni Albers besitzt unser Museum denn? Gar keins, eins oder 29?
Warte, ich muss anfangen.
Ja.
Ich sag, komm, wenn wir nicht wenigstens eins haben, ne? Von Anni Albers, ja, eins.
Ich weiß tatsächlich, dass wir keins haben, aus dem einfachen Grund, weil Anni Albers damals gesagt hat, ich möchte meinen Mann da nicht im Weg stehen, im Josef-Albers-Gymnasium, darum haben wir keins.
Das ist alles Gymnasium, ne?
Gymnasium.
Eins haben wir.
Ja, Ausgleich, mein Freund, eins. Das ist ja die Anni Albers, hatte, die hängt doch da.
Ihr hattet eins, wir haben noch gerade
gesprochen. Doch, die hängt doch da in diesem Raum.
Nein, das hängt ist im Depot.
Das ist im Depot.
Und der Raum ist, halt was ist das Depot? Ist ein Raum.
Ja, komm.
Also man muss sagen, diese eine Arbeit von Anni Albers ist wirklich ein Highlight von uns. Das ist das, die wird dauernd angefragt für Leihgaben. Das geht jetzt wieder, ist gerade zurück aus Brüssel. Jetzt muss es sich wieder ein bisschen ausruhen und dann geht's jetzt bald nach Bern in eine Ausstellung. Also das ist wirklich.
Die muss sich ausruhen, finde ich gut,
ja, weil
er ja den Künstlern auch die Ruhe gibt, die brauchen. Aber wie sieht denn der Transport aus? Kommt da ein LKW oder macht ihr das auch per DHL oder so? Nee.
Per Mister, kannst du vergessen. Ja,
nein, ich stell mir, also wenn dann, DHL war natürlich überspitzt, aber das Ding musst du ja wirklich.
Da kommt das Ding in drei Stücken an.
Also, das Kunstwerk muss sich ausruhen, das habe ich gar nicht so scherzhaft gemeint, sondern es ist ja so, es sind Textilarbeiten von Anni Albers, die natürlich auch farbintensiv sind und wenn man die dauerhaft dem Licht aussetzt und der UV-Strahlung, dann gehen die kaputt. Und deswegen haben wir immer die Vorgabe, wenn es mal in der Ausstellung zu sehen war, dann muss es sich wieder mehrere Monate oder sogar Jahre im Depot
ausruhen.
Und dann kann man es wieder verleihen und oder dann, auch mal selber
dann
zeigen.
Dann geht ihr zwischenzeitlich gucken, ob sich da was verändert hat. Ja, oder wie kann ich mir? Ja, echt?
Ja.
Okay. Wir haben 3-3, sie muss die Bonusfrage noch machen.
Ja, entschuldige, dann, ich finde das zu spannend alles.
Aber ich soll euch noch so was schroff zum Transport sagen?
Ja. Na, David hat ja doch, mach euch.
Also es gibt spezialisierte Kunstspeditionen, die das machen und dann werden extra Kisten gebaut. Jedes Kunstwerk hat eine eigene Kiste, eine sogenannte Klimakiste, weil
eben, das
Kunstwerk braucht ja ein konstantes Klima, ungefähr 50% Luftfeuchtigkeit, ungefähr 20 Grad. Das heißt, es wird eine Kiste gebaut. Da kommt das Kunstwerk rein, dann akklimatisiert sich das, dann wird es abgeholt mit spezial gefederten LKW und dann wird es eben.
Das ist ja krass, also der Transport kostet genauso viel wie das Bild nachher.
Das ist ein hoher Kostenfaktor.
Ja, denke ich mir, ja.
Ich glaube, lass uns mal den Bruder vom Schorsch fragen, ob der auch solche Kisten bauen kann.
Ich habe jetzt noch zwei Fragen. Eine brauchen wir ja noch, ne?
Ja.
Die sind aber, haben wir beide schon leider drüber gesprochen, ja, aber vielleicht nochmal auf die Ruhr-Kunstmuseen zu sprechen zu kommen, unser Netzwerk. Der Kunstmuseen im Ruhrgebiet. Wie viele haben wir denn Kunstmuseen im Ruhrgebiet? 13, 21, 35.
35. Und du musst jetzt was anderes sagen.
Ja, ich muss was anderes sagen, aber 35
ist richtig. Du kannst auch 35.
35 ist richtig.
21.
Dann haben wir beide unentschieden und haben verloren.
Haben wir beide unentschieden, ja.
Haben wir beide unentschieden gemacht.
Haben wir beide unentschieden, ne?
Ey, danke für das Quiz. Das war, wie viel Worte bist du in der Quadratversion? Und wir sind ein Stück schlauer. Ich habe mir hier alles über das Quadrat ausgesucht. Küppersbau und irgendeinen Scheiß. Ich wollte die ganze Zeit nur spicken.
Streber.
Kann ich alles vergessen?
Was hast du davon?
Und
ich habe nur mit meinem Wissen aus meinen Museumsbesuchen getoppt. Weiß nicht, dass wir 6 Ausstellungen hatten in dem Neubau. Schämlich.
Ich habe auch 6 gesagt.
Ja, weil du mir nachgeplappert hast.
Nachgeplappert.
Abgemalt bei Künstlern.
Wenn Bottrop ein Kunstwerk wäre, was wäre es für ein Kunstwerk? Welches Material? Wie sieht es so aus? Und wie wäre der Titel?
Boah, schwierig. Schwer zu sagen. Ich bin ja keine Künstlerin, deswegen wie soll ich...
Ich könnte ja mal anfangen. Und wenn Bottrop ein Kunstwerk wäre für mich, wäre Bottrop auf jeden Fall eine Skulptur und zwar ein Stein. Mhm. Und dieser Stein, der hätte so ganz spezielle... Ja, so ganz spezielle Dinge da dran, die da so alles so ein bisschen, also Bottrop ist für mich wie eine Halde, wie so ein Stein. Und das wäre irgendwie, wäre eher eine Skulptur. Das wäre für mich Bottrop.
Also Bottrop ist ein Stein für dich.
Bottrop ist für mich ein Stein. Aber ein schöner Stein. Eine Skulptur.
Wäre ja ziemlich unflexibel.
Eben. Ne? Völlig.
Ja, geh mal in Stadtverwaltung.
Ändert sich alles.
Nein, alles gut.
Ja.
Nein, sie lacht gar nicht.
Nein.
Für dich, Jörg, wenn sie überlegt noch, sie hat da einen ganz anderen Blick drauf. Für dich wäre Bottrop was für ein
Kunstwerk. Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall.
Jetzt sag nicht ein Bild vom Tetraeder.
Nein, aber auf jeden Fall, ich würde mit einem Pelikan Malkasten auf jeden Fall malen. Viele bunte Farben. Ein schönes Siam Blau auf jeden Fall mit rein. Ja, und dann würde ich mir einfach Geld lassen. Vielleicht. ich bin kein Künstler.
Da kannst du dir gar nichts vorstellen. Also für mich ist das so Halden, ist sein Ruhrgebiet, die für Schächte,
ja, einfach ist so ein Stein. So abgenutzt.
Vielleicht
so
ein schwarzer Stein, der ähnlich so aussieht wie
super,
Kohle,
toll.
Wo so ein bisschen Moos auch noch drauf ist.
Ja, auch noch, ja.
Auch noch, gibt da Moos.
Ne, ich finde dann, Bottrop zum Beispiel, nehmen wir das Rote Pferd. Das wäre so vielleicht Bottrop. Ist ja ein Kunstwerk.
Wir haben ja das Bottrop-Piece im Skulpturenpark stehen. Also eine Arbeit von dem Künstler Donald Judd, US-amerikanischer Künstler, der hat das Bottrop-Piece gemacht. Das ist tatsächlich eine Stahlskulptur. Die kann man sich ja vielleicht mal angucken.
Doch, natürlich. Jetzt, also ist die vor dem Quadrat in dem Skulpturenpark. Da gibt es ja diese Kreise.
Ja, aber die ich meine, ist dahinter. Das ist so ein verrosteter...
Ich wollte gerade sagen, wie heißt dieser Stahl?
Cortenstahl.
Cortenstahl, danke schön, genau.
Genau, so eine runde Skulptur, die drin so eine...
Und das heißt Bottrop-Piece?
Mhm, das gucken wir uns mal an.
Da könnten wir eigentlich auch mal in unserem Bottrop-Quiz auch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, auf die Skulptur. Vor allem
auf die kaukasische Brunner.
Flügelnuss. Gibt es auch Nüsse dran, an der Flügelnuss?
Nein.
Das sind jetzt so Dolden. Ich bin keine
Flügel,
Botanikerin.
Ja, Flügel.
Du kannst ja nicht alles sein, ne?
Nee.
Okay.
Ja, komm.
Hast du noch eine Frage an sie?
Nee,
oder bist du, ist dein Kunstwissen durst?
Du merkst schon, dass ich auf einer Ebene bin, wo du manchmal, das ist jetzt, sehen die Menschen natürlich nicht, da wir einen Podcast machen, dass du sehr verwundert bist, wie beflissen ich in der Kunst bin.
Das stimmt, bist du wirklich, ne? Ja. Was war deine Lieblingsfarbe im Pelikan? Malfarben?
Gebrannte Umbra.
So sahen nachher alle Farben aus.
Ja.
Konntest du noch mit Deckweiß retten.
Wie viel gab's da? 12, ne?
Und Deckweiß.
Deckweiß war wichtig. Deckweiß war wichtig. Das gibt's alles, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Gibt's das in den Schulen heute noch so Wasser?
Doch, natürlich gibt's noch Wasserfarben.
Sicher?
Ich habe immer gerne mit Wachsmalstiften gemalt. Da ging's richtig rund.
Wachsmal habe ich immer gemacht. Da waren ja unten die hellen Farben, dann mit Schwarz drüber und hat man mit so einem Messer da
gekratzt.
Kratzbilder.
Kratzeis.
Ja.
Linda, hast du irgendwas noch zum Quadrat, was wir noch nicht beleuchtet haben? So, oder hast du noch eine spezielle Ausstellung, spezielles Event, außer dass wir Lennart Schraben jetzt mal öfter wieder zum Kaffeeverkauf dahin kriegen müssen.
Nee, ich möchte eigentlich alle nur sehr, sehr herzlich natürlich einladen, ne, in unser Museum. Die Sammlungen sind immer bei kostenlosen Eintritt zu besuchen. Wir freuen uns über zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Bottropperinnen und Bottropper haben ja freitags auch immer freien Eintritt in die Sonderausstellungen.
Oh, genau.
Also wir sind offen, freuen uns über Besuch und genau, nächste Ausstellungseröffnung 27. September, auch dazu eine herzliche Einladung.
Ja, da müssen wir auf jeden Fall mal Werbung für machen. Wenn wir auf Social Media Kanälen bei euch mal sehen oder ihr uns mal verlinkt, dann posten wir das auch nochmal.
Ja.
Und wir schicken unseren Außenkorrespondenten Björn auf jeden Fall vorbei.
Auf jeden Fall.
Der macht dann da ein bisschen.
Der kann auch schöne Fotos machen.
Ja, darfst du doch bestimmt gar nicht, oder? Darfst du Fotos machen von
Fotos machen, natürlich.
Fotos darfst du machen?
Ja. Du warst ja tatsächlich noch nie.
Nee, hab da Ehrfurcht vor und ich würde nicht einfach ein Foto vom Kunstwerk machen. Weil ich ja nicht
du musst
weiß.
Das so machen wie ich. Du gehst da rein und bist in einem Tunnel, also in so einem Kunsttunnel. Und in dem Moment, wo du sprichst, bist du auch sofort leiser. Und dann bist du so ein Stück weit angekommen. Du brüllst ja da nicht rum. Und das bringt auch dieser große Raum mit. Man ist sofort bei sich. Ich gehe mal mit dir zusammen rein. Dann wirst du wissen, was ich meine.
Freitags aber nur, weil dann ist umsonst.
Stimmt.
Muss Ausweis mitbringen, dass du aus Bottrop kommst. Wir haben ein bisschen noch andere Kunst, und zwar eine musikalische Kunst bei uns, nämlich im Podcast. Und zwar müssen wir jetzt alle singen. Nein, Quatsch, nur Spaß. Wir haben eine Playlist und da darf jeder einen Song drauf packen.
Schröders Erben heißt
die. Schröders Erben heißt die, da darf jeder ein Lied drauf packen. Du kannst dir eins überlegen, ganz in Ruhe. Ich habe von Three Doors Down Kryptonite.
Schöner Song. Bin am Samstag über die Kichelner Straße gefahren, tatsächlich am Roten Pferd vorbei. So Tempomat, kennst du das, das läuft? Und dann kommt mir so ein Rettungswagen entgegen und so ein RTW. Immer schlimm, dass sie da unterwegs sind mit Blaulicht. Und da habe ich Jimmy Somerville gehört, Small Town Boy, und das passte genau zu der Szene. Kennst du das? Wenn du so ein Lied hörst und dann bist du unterwegs und du guckst mich schon wieder an, als wenn ich sie nicht alle hätte.
Doch, doch.
Small Town Boy, dieser Move war genauso wie der RTW und der Notarzt.
Das Problem ist, Jörg, ich glaube dir überhaupt gar nichts mehr. Mit deiner Kunst nicht.
Ich gehe nur
gar nichts.
Kann doch alles nicht wahr sein.
Linda, hast du einen Song?
Ich überlege gerade, als wir jetzt aus dem Urlaub kamen, irgendwann Autofahrt Stunde 14 oder so, haben wir.
Ist ähnlich.
haben wir die Bestie in Menschengestalt angemacht, das Ärztealbum. Und jetzt muss ich nur noch habe ich 100 Jahre nicht gehört. Jetzt muss ich nur überlegen, welcher Song. Jetzt könnte natürlich aufgrund der aktuellen. Ja, Schopenhauer. Aber vielleicht auch aufgrund der aktuellen politischen Lage Schrei nach Liebe oder eher was sowas wie Westerland, was so eher Spaß ist.
Komm, mach mal Schopenhauer drauf, das ist viel geiler. Das ist richtig gut, oder?
Okay. Wie heißt das? Bestie im Menschengestalt?
Das ist das Album.
Nie gehört. Von?
Ärzte. Von den Ärzten. Das ist das Ärzte, mit denen die Schrei nach Liebe wieder ihre Reunion haben.
Ich habe noch nie gewusst, dass sie das Album haben. Ich bin Spotify. Ich hol mir die Lieder
runter.
Ist
das nicht das Ärztealbum?
Das ist das Ärztealbum, mit dem die, ja klar, davor war, gab es nie. Ja, aber das war das Ärztealbum, mit dem die in den zusammen.
Ich bin ja jetzt schon im Urlaub eigentlich.
Ist egal.
Also weil Schopenhauer cool. jetzt?
Ja. Schopenhauer, okay. Packen wir drauf. Okay, wir haben jetzt ganz kurz zum Ende hin nochmal, der Trägerverein des Historischen Erlebniszentrums bietet am Donnerstag, den 28. August, wieder eine Führung an in beide Räume im Rathaus. Da wird multimedial die Bedeutung des Brauchtums und der Traditionsvereine in der Geschichte Bottrops gezeigt. Die Führung geht von 18 bis 20 Uhr. Mega Ding. Jörg, du hast mir schon oft davon erzählt. Ich habe es immer noch nicht geschafft, dahin zu gehen.
Sehr interessant. Sollte man auf jeden Fall auch so ein Ding, was viel mehr genutzt werden muss, oder einfach toll ist.
Und ja. Jörg, du hast noch am Ende hinten raus.
Auch ich habe noch zwei, drei Sachen.
Ja, dann hau mal
auf jeden
raus.
Fall Hinweis, Bierbörse in Dorsten am Wochenende und die Freunde von Bottroper Bier wollen eine Busfahrt organisieren und da müssen sich die Leute halt anmelden. Dass, ich glaube, die wollen 19 Uhr hinfahren, 22 Uhr zurück. Da sind noch Plätze frei. Sollte passen. Genau, dann noch die Wechselausstellung auf jeden Fall im Quadrat. Ist ja Color Everywhere, der im Erweiterungsbau. Die ist noch bis zum 31. August, also auf jeden Fall noch hingehen. Ich weiß, ob du schon da warst, wäre für dich auch mal so ein Ding.
Sonntag gibt es eine Führung um 14 Uhr. Wäre ein bisschen...
Color Everywhere.
Schreib mir auf.
Dann ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Am 1.8. hatte ich schon gesagt, am 15.8. haben die Ausbildung gestartet für dieses Jahr. Und wenn man guten Ausbildungsbetrieb sucht, gerne bewerben bei der Emscher Genossenschaft und dem Lippe-Verband. Sämtliche technischen Berufe, kaufmännischen Berufe, also wenn ihr Kinder habt, die im nächsten Jahr eine Ausbildung beginnen wollen oder ein duales Studium, Ingenieurwesen, Maschinenbau, gerne bewerben.
Emscher Genossenschaft.
Lippe-Verband.
Bevor ich jetzt, oder bevor wir jetzt die Linda verabschieden an den Mikros, habe ich noch eine ultra, ultra witzige Geschichte. Was heißt witzig? Auch ein bisschen Kunst, ein bisschen tief. Und zwar.
Mach du bitte deine Geschichte, dann würde ich erstmalig noch einen Gruß rausschicken.
Ja, Gruß raus.
Und einen letzten, ich möchte damit enden. Und einen letzten Satz, den ich vorbereitet habe, der zu der Folge auch.
Okay, dann haue ich die Geschichte raus. Und zwar war meine kleine Nichte. Die ist gerade in die Schule gekommen, die war bei meiner Mutter, ergo ihrer Oma. Die wollte ein bisschen schnitzen. Sie wollte sich auf die Treppe setzen, um zu schnitzen. Und meine Mutter hat sie gefragt, warum setze ich nicht auf den Stuhl? Und da sagt die Kleine, die ist jetzt 7, wenn ich hier auf der Treppe schnitze, habe ich ein Gefühl von Freiheit.
Herrlich,
das ist geil, oder?
Das küsst mich. Genau, dann mache ich mal den Abbinder. Also ganz, ganz liebe Grüße an Klaus Gräfe. Dem geht's gerade nicht so gut. Gute Besserung von uns
von
allen.
Uns
wir
allen.
Hoffen, wir sehen dich sehr schnell wieder und zwar so fit, wie du sein solltest. Und würde jetzt mit einem Zitat von Josef Albers enden, und zwar Interaction of Color von 1963. Da wir grundsätzlich mit der Farbe beginnen, analysieren wir zuerst uns selbst. In diesem Sinne.
Das war Bierchen bitte, der Podcast. Folge 233, heute mit Dr. Linda Walter.
Danke sehr.
Dem Peter Mäzen.
Und dem Jörg Cordus. Viel Spaß im Urlaub. Bis nächste Woche, bist schon weg, ne?
Ich bin jetzt irgendwann weg, ja.
Okay.
Ich komme aber wieder.
Schönen Urlaub. Linda, danke, dass du
danke,
da warst.
Danke, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Total lehrreich.
War gerne da. Vielen Dank.
Wir sehen uns im Quadrat.
Auf jeden Fall.
Das wäre schön.
Tschüss.
Ciao.